Hallo ihr Lieben, bevor wir gleich den wandelnden Rasensprenger aus Gelsenkirchen dazu holen, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache vorneweg. Und zwar wollten wir euch auf diesem Wege mitteilen, dass der Kartenvorverkauf für alle Tradition am Arsch live in Oelde angefangen hat. Ihr findet die Karten auf reservix.de oder eventim.de. Müsst euch mal ein bisschen durchklicken, es gibt Zweier-, Dreier-, Vierer-Sitzplätze, ist halt gerade immer noch Corona-Verordnung und der ganze Kram. Ist ein Open Air mit genug Abstand, mit Hygienekonzept, passen trotzdem eine Menge Leute rein. Wir glauben, es wird sehr, sehr witzig und wir werden eine Menge Spaß mit euch haben. Schaut mal nach, ob ihr noch eine Karte bekommt und dann sehen wir uns in Oelde. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Diese Episode von Alle Tradition am Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Swappy ist eine wundervolle Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Neben eurem Geld spart ihr dabei auch noch 90% des CO2s ein, das sonst durch die Produktion eines neuen iPhones anfallen würde.
Und tauschen ist ja manchmal auch eine gute Sache. Denkt zum Beispiel dran letztes Jahr, als der alte Eddingbart Wendler angefangen hat, bei DSDS Verrücktheiten von Attila Hildmann aufzusagen. Da hat RTL dann gesagt, weißt du was, wir tauschen dich aus durch eine Milchglasscheibenversion deiner selbst. Und dann haben sie ihn ausgeblendet und zwar so richtig erniedrigt. Er war immer an der Seite des Bildes zu sehen, aber als so eine verschwommene Idiotenversion. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Manchmal ist Tauschen eine wirklich gute Sache. Zum Beispiel haben sie jetzt auch das alte Reptiliengesicht Dieter Bohlen ausgetauscht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, gegen einen Leguan oder so. Ist mir auch egal letztlich. Geht zu Swappy, tauscht euer Telefon, anstatt ein neues zu kaufen und schont die Umwelt.
Natürlich habt ihr trotzdem 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und kostenlosen Versand. Und wenn ihr zusätzlich noch über www.swappy.com/amarsch geht, dann findet ihr da noch einen 10-Euro-Gutschein und könnt noch ein bisschen was sparen. Und jetzt viel Spaß mit Alle Tradition am Arsch, präsentiert von Swappy.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Wir möchten eine Messe lesen, oben in der Kapelle. Kommen Sie mit? Ich glaube, Sie brauchen es dringend.
Ja. Habe ich richtig gehört? Messe lesen? Die meinen wahrscheinlich... Ich lasse mich überraschen.
Introibe ad altare Deo adeum qui letificat juventut en meam.
Die legen richtig los und ich dachte schon, es gibt mal wieder ein Häppchen Fröhlichkeit.
Herr, ich bitte dich, gib uns Kraft für dieses Werk.
Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, die fangen heute an zu spinnen. Oh je, Schwester. Sie wissen, was so ein Gärtner braucht, hm? Das Klosterleben ist ja für uns alle kein Zuckerlecken. Ja. Sieh mal an, unsere Novizin hat Fortschritte gemacht. Schön tief reinstecken, die Wünschelrute, ja.
Ja, mach. Oh, lass deinen süßen Stab in meiner Höhle tanzen.
Gott.
Oh, herrliche Hoden hat der Bursche. Damit spiele ich zu gern.
Oh, ich spüre dich ganz tief drin.
Ist es nicht toll? Immer wenn wir wollen, kann unser Gärtner auch.
Das kommt vom Weihrauch. Irgendwie stimuliert mich das.
Setz dich mal auf sein Horn, Schwester, und lass es dir in die Spalte bohren. Schwester, du solltest auch noch den anderen Weg beschreiten. Gärtner, zeig ihr, wie das geht.
Gerne, wenn sie nicht zu eng ist.
Oh, Wunder. Eine zweite Grotte. Das gibt Gefühle.
Das geht ja heute wie geschmiert. Ich habe das Gefühl, wir werden noch so manche Messe miteinander lesen.
Oh, das war eine Perle. Definitiv eine Perle. Gott.
Ja, das war wirklich Premium-Material. Da muss man sagen, das war der ganz feine Scheiß. Also, in Gott. Also, ich meine, wirklich, ich habe keinen Schimmer aus welchem Loch im Internet. Ich stelle mir das vor wie so ein Schlammloch bei Herr der Ringe, wo man so ein Urukai ausgräbt, weißt du? Da gräbst du jede Woche diese Scheiße aus.
Das
allein,
war, Moment.
Was für eine Art von Gesprächssituation ist denn das? Also, normalerweise wird ja gelabert und dann gepimpert. Aber beim Pimpern dann weiterlabern, die ganze Zeit. Warum ist das so eine Art, soll das auch für Gehör, also für Blinde gedacht sein, so als Illustration oder als Audiobook oder was soll das?
Ich weiß es nicht. Das Meisterwerk hieß übrigens The Nunfucker.
War das was Englisches übersynchronisiert?
Weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja, kann gut sein, aber das, also, hochgradig absurd. Ich habe ein bisschen Gestöhnen in der Mitte rausgeschnitten, damit wir diesen Dialog in voller Länge genießen können und uns das nicht 5 Minuten anhören. Aber es ist schon schön, ne? Zeig ihr, wie man den anderen Weg beschreitet.
Schau mal, wie der Stab in mir tanzt. Oh mein Gott. Ja, also, ich weiß nicht, ich bin jetzt nur wirklich, wir beide haben ja schon festgestellt, dass wir dem christlichen Glauben jetzt nicht gerade zugeneigt sind. Aber selbst mich triggert das in Richtung Blasphemie doch relativ hart.
Ach also was?
Ich finde es schon relativ kritisch, wo ich so denke, so, da wird der Papst aber seinen Segen nicht für geben, für die Nummer. Ne? Also, das ist, Reini, also, das ist schon ziemlich schlimme Scheiße. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich letztens das erste Mal in meinem Leben in einem Beichtstuhl war?
Du warst in einem Beichtstuhl?
Ich war in einem Beichtstuhl, ja, weil in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen wird gerade die Heiligkreuzkirche zu einem Veranstaltungszentrum umgebaut. Das ist
Tat
eine
das
alte...
Sitzen danach weh?
Ja, ich bin an Knien gewöhnt, Reini, fick dich. Nein, aber ich war in dieser Heiligkreuzkirche, die wird gerade umgebaut. Wäre für dich vielleicht auch gar nicht uninteressant, das wäre nämlich für auch methodisch inkorrekt live mal eine schöne Sache. 600, 700, 800 Plätze, glaube ich, richtig mit alten Kirchenfenstern, von innen das schöne alte Kirchenschiff, alles erhalten. Von außen ist es, wenn man ehrlich ist, so ein Backsteinblock, weil der ist so in den 50ern, glaube ich, hingesetzt worden für die osteuropäischen Bergmänner, die nach Deutschland kamen, die ja hauptsächlich katholisch waren und die nun mal in Gelsenkirchen eine große Gemeinde hatten, und dafür wurde diese Kirche gebaut und die ist dann vor ein paar Jahren entweiht worden, man kann ja Kirchen entweihen, und wird jetzt zum Veranstaltungszentrum umgebaut. Und das ganz Coole ist, dass sie versucht haben, Elemente dieser Kirche drin zu erhalten und unter anderem auch die beiden Beichtstühle links und rechts noch stehen vom Veranstaltungssaal. Und ich hatte so ein Ding, ich bin, wenn überhaupt, dann Protestant, familiär bedingt, und ehrlich gesagt noch nie einen Beichtstuhl gesehen in meinem ganzen Leben.
Warte mal,
ist schon ein nüchternes Teil.
Um es 1:1 mit den Worten meiner Mutter zu sagen, damals zu Protestanten, sagte meine Mutter, ach, das sind doch auch nur Menschen. Zart, oder?
Ja, also, ein bisschen, ja,
also meine Mutter wurde noch so, also das war damals, war Glauben ja viel, viel wichtiger als heute. Ne? Meine Mutter wurde noch in so einem, also in einer Welt erzogen, in der, wenn man irgendwie einen Freund, Freundin mit nach Hause gebracht hat, die erste Frage war, ob katholisch oder evangelisch. Ne? Das war, also war, weiß ich nicht, vielleicht war meine Oma auch in der IAA oder so, ich habe keine Ahnung, aber das war...
Ja, Oma Remford, immer mit der gezogenen Granate in den Supermarkt.
Ja, da war das noch wichtig. Also da war das wirklich noch wichtig, ob jemand katholisch, evangelisch oder sonst was ist, ne?
Ja, da war eine gemischt christliche Beziehung, war sowas wie Ökumene, Reini. Da hat man zueinander gefunden über den Taufbecken. Ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar bei meinen Schwiegereltern war das auch so, dass die aus unterschiedlichen Religionen kamen und dass da auch die Großeltern zumindest die Nase gerümpft haben, gesagt haben, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wie sollen die beiden denn zusammenfinden? Die wissen ja gar nicht, wie das geht. Ja,
wie soll man da denn heiraten? Ne? Also in welcher Kirche soll man da heiraten?
Nur in der Kirche Satan.
Wer ist Satan? Die wenigsten kennen ihn, den kleinen Bruder von Satan, Saddam.
Saddam. Ist so ein Rabatt-Satan, weißt du? So ein kleiner, immer mit einem offenen Arschloch. Deswegen heißt er Saddam. Nein, ich meinte, während Sodom läuft, wollte ich sagen, oder Dimmu Borgir im Hintergrund, wird geheiratet. Ich meine, es gibt ja alle möglichen Arten von Eheschließungen mittlerweile. Warum nicht auch das? Aber mir ist es halt komplett fremd. Ich glaube, ich habe bis zum ersten Jahr unserer Beziehung meine Frau noch nicht mal gefragt, was sie jetzt überhaupt ist, weil es mir sowas von unfassbar egal war. Weißt du, was deine ist? Ja, natürlich, ihr habt ja geheiratet, du weißt es ja.
Ja, meine Frau ist Atheistin und auch kein, und auch kein Kirchenmitglied, die ist ausgetreten, genauso wie ich.
Was? Ja. Und die hat einen guten Katholiken wie dich geheiratet?
Was, zahlst du etwa Kirchensteuer? Nee, du warst doch nie in der
Kirche,
natürlich, ne? Ja, nein.
Natürlich nicht, nein. Aber meine Frau zahlt Kirchensteuer, weil sie doof ist und weil sie argumentativ immer sagt, wenn wir dann doch mal 3 sein sollten, wird es halt easier, uns in den Kindergarten reinzulabern. Weil das muss man ja sagen, das ist ja einer dieser Tricks der katholischen Kirche zu zu sagen so, ah, du bist nicht, ja, ihr seid also nicht in der Kirche, ja, dann guckt mal, wo ihr eure Kinder lasst, die könnt ihr irgendwo an der Shelterke anbinden, weil sonst kommt ihr ja nicht rein. Ach so, ihr wollt jetzt nochmal schnell die Nottaufe wagen, keine Chance, bei uns kommt man nicht so einfach in katholischen Kindergarten. Wobei ich ehrlich gesagt sowieso mit mir mittlerweile nicht sicher bin, dass wenn ich ein Kind hätte, ich es in einen katholischen Kindergarten schicken würde, weil da war ich auch und das war damals, habe ich dir jemals erzählt, wie ich aus dem katholischen Kindergarten geflogen bin?
Nein.
Ich war ja ein recht dickes Kind. Kann man sich heute nicht vorstellen, wenn man sich diese aus Marmor geschlagene, unfassbare Präsenz anschaut, die ich heute bin, dieses massive Tier. Aber ich war ein dickes Kind und ich habe wohl bei anderen Kindern immer versucht, die Brotbox leer zu fressen. Also ich bin in der Pause
raus. Überhaupt nicht nach dir.
Ich bin in der Pause, oder wie weit gab es da Pause, weiß ich nicht, aber jedenfalls in den Zeiten, wo die anderen nicht dabei waren, an ihre Schminte gegangen und habe ihre Sachen leer gegessen. Was noch gar nicht das Schlimme war, sondern das wirklich Schlimme, was da passiert
war. Dass du danach einen Haufen in die Dose gesetzt hast.
Genau. Und dann so ein Anonymous-Zeichen, weißt du, so ein Bild von Guy Fawkes, damit sie ein bisschen irritiert sind. Wer war das wohl? Nein, ich hab den die Sachen weggegessen und dann kam es dazu, dass eine Mitschülerin oder Mitkindergartenbesucherin von mir ein Nutella-Brot in der Hand hatte. Und
in dem Moment hast du schnell angefangen, also hast du angefangen durch die Nase zu atmen, so die Augen wurden leicht rot, man hat dich versucht festzuhalten, aber du hast schon so Striemen auf dem Boden hinterlassen mit deinen Füßen und bist volle Kanne auf dieses Mädchen zugerannt und heute steht dort nur noch ein Kreuz an der Stelle.
Die Eltern immer mit so Plastikblumen. Ja, nein.
Das du wusstest, nicht. Lass mich raten, du wusstest nicht, wo das Nutella-Brot aufhört und das andere Kind anfängt.
Das, exakt. Das einfach ich habe dem Kind, ich hab dem Kind in die Hand gebissen, Reinhard.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Ich habe dem Kind eine Fingerkuppe abgebissen und da musste ich...
Deshalb isst du heute auch noch so gerne Nutella-Brote mit Salami, oder?
Ja. Ich bin auf den Fleischgeschmack gekommen. Naja, jedenfalls mussten mein Vater und ich dann zur Oberschwester Rabiata und mussten der halt erzählen, dass ich, versehentlich diesen kleinen Fehlbiss gewagt habe. Und ja, das war dann die Herkunftsgeschichte, wie es dazu kam. Und genau, das Absurde war, dass ich dann wohl noch beim Gespräch mit der Schwester gesagt habe, dass meine Eltern ja gar nicht, dass meine Eltern aus der Kirche ausgetreten sind und ich gar nicht getauft bin, weil mein Vater mich dort wohl angemeldet hat mit der Argumentation, ich wäre getauft. Und dann gab es so ein Gespräch so, ihr Sohn ist überhaupt nicht getauft. Und mein Vater so, das hat er mir nie erzählt. Ja, dann war ich raus. Dann war ich raus aus dem christlichen Verein.
Mit diesem christlichen Verein, das ist ja auch eine komische Nummer, ne? Dass du als Kind wird der einmal Wasser beim Kopf gegossen und dann bist du Mitglied, ne? Ob du willst oder nicht, so deine Eltern entscheiden das. Das ist so ein bisschen so, als stell mal vor, das würde man irgendwie im Schützenverein oder so machen, ne? Also du kriegst mit zwei kriegst einen Streifschuss und dann gehörst du halt mit dazu, ne?
Ich persönlich finde das auch sehr schwierig, Leute so auf Zwang in so eine Nummer reinzubringen. Das finde ich einfach, also ich würde, wenn ich ein Kind hätte, dem immer die Wahl lassen, wenn du alt genug bist, entscheide ich dafür, entscheide ich dagegen und ich akzeptiere deine Wahl.
Ja, ich würde meinem Kind auch sagen, entscheide dich dagegen, entscheide dich dafür, dann können wir nochmal drüber reden, aber ne, ist am Ende deine Wahl.
Finde ich auch die viel fairere Variante, als hinzugehen und zu sagen, ey, wir bringen dich jetzt hier mal in den Verein rein, kannst du mal gucken, was du machst, das finde ich echt schwierig. Also, weil das ist ja schon eine lebenswichtige Entscheidung, ist man in der Kirche, ist man nicht. Ich finde auch Kinder schon, bevor sie es selber entscheiden können, in die Kirche schleppen, schwierig. Auf der anderen Seite natürlich, keine Ahnung, wenn du jede Woche in die Kirche gehst und gläubig bist, nimmst du dein Kind ja wahrscheinlich mit. Weil du versuchst, denen die Werte, die dort vermittelt werden, weiterzugeben.
Ja, es ist ja nicht nur die Werte, es ist das Weltbild, ne? Also der Glauben, woran du glaubst, was, ne? Also was die Welt erschaffen hat. Du hast ja auch, wenn du ein wirklich gläubiger Mensch bist und so, dann glaubst du ja auch, dass Gott über dich wacht oder das klingt so esoterisch. aber dass Gott für dich persönlich da ist und Zwiesprache hältst im Gebet, bla 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 und so. Also das ist schon was sehr Persönliches, was das Weltbild prägt, ne, an der Stelle.
Hat doch ein afrikanischer Christ letztens, ein Pater hat doch letztens seine Nähe zu Gott bewährt. Also es gab mehrere solche Beispiele, wo sich jemand von einer Schlange hat beißen lassen, um zu beweisen, dass Gott ihn immun gegen dieses Gift macht. Und ein anderer hat sich an einen Gartenstuhl mit 500 Ballons gehängt und hat sich in den Himmel fliegen lassen und meinte halt, dass Gott ihn nicht erfrieren lassen würde. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, ist alles nicht gut ausgegangen. Ja. Also Gott hatte zu dem Zeitpunkt leider was anderes vor, als Leute zu beschützen. Reini, ich weiß, dass ich Leuten da wirklich gegens Bein pisse, aber ich bin da komplett raus. Es ist für mich so eine, diese ganze, es gibt, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, von Stephen Fry gibt es ja einen sehr langen und sehr schönen Monolog darüber, warum er glaubt, dass es Gott nicht gibt. Ja. Stephen Fry ist ein Kabarettist, Autor, ein Stück weit ein Universalgenie. Könnt ihr mal eingeben, Stephen Fry, Gott, also G-O-D, da gibt es ja einen relativ langen Sermon darüber ab, warum er daran nicht glaubt, in einem Interview, so 2,5 Minuten, der Grund des Lebens und Gott. Und er sagt halt, wenn es Gott gibt, ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, aber ist egal, wenn es Gott gibt, dann ist es kein guter Gott. Weil das ist ein Gott, der zulässt, dass Kinder mit Parasiten in den Augen aufwachen. Es ist ein Gott, der zulässt, dass weltweit Menschen vergewaltigt werden. Es ist ein Gott, bla bla bla. Ne?
Ja, ja, das,
und diese Argumentation kann ich nachvollziehen. Also das Leid wenn es einen gütigen Herrscher und Beschützer über uns gibt, dann hat er auf jeden Fall nichts für uns Menschen übrig.
Aber auch darauf findest du ja, in der Bibel eine Antwort. Natürlich, Buch Hiob. Aber
die Prüfung, durch die wir alle gehen.
Ja, genau.
Ich glaube nicht, dass ein Kind, das mit einem Wasserbauch in einem afrikanischen Flüchtlingscamp liegt, eine Prüfung durchmachen sollte als Prüfung seines guten Menschseins und seines Glaubens. Ich glaube, dass ich weiß, man tritt da vielen Leuten auf den Fuß und ich finde, jeder soll glauben, woran er auch immer glaubt, aber es ist für mich eine so abstruse Vorstellung, dass dort oben irgendwas wäre, was dann über eine Hand über uns hält, das ist auch so egomanisch vom Menschen. Also ich meine, ab dem Moment, wo wir die Größe des Universums begriffen haben und die Leere dieses Universums, also wie leer dieses Universum ist, wie groß es ist und wie viele Milliarden Planeten dort sind, die kein Leben auf sich haben, weil sie die aus flüssigem Gestein bestehen oder aus Diamanten und Säureregen und so einem Scheiß. Ab dem Moment hätten wir uns doch eigentlich klar machen müssen, okay, der liebe Gott hat nicht uns Menschen erschaffen auf dieser einen Erde und darum Trilliarden Kilometer nichts mit irgendwie absolut unbelebbaren Gesteinsbrocken, nur damit wir irgendwann hochgucken und sagen, oh, wo ist denn da was? Also das ist so absurd, allein dieser Gedanke daran.
Ja, das, also ich finde, es kommt sehr, sehr stark drauf an, was für eine Art oder wie du an Gott glaubst. Also da gibt es halt verschiedene Arten oder verschiedene Grade, sage ich mal, wie man an Gott glauben kann. Du kannst an diesen Rauschebart im Himmel glauben, der dir auf die Finger guckt und böse, böse, wenn du dir einen runterholst. Ne? Also die Variante von Gott, aber das ist so ein sehr kindlicher, sehr einfacher Gottglaube. Du kannst aber auch in anderer Weise irgendwie an ein höheres Wesen oder sonst was glauben und sozusagen die Naturgesetze als gegeben hinnehmen und fragen, warum sind denn die Naturgesetze so, wie sie sind? Ne? Oder wo kommt das Universum her? Was war vor dem Urknall? Gab es einen vor dem Urknall und so? Also das naturwissenschaftliches Weltbild zu haben, schließt es nicht komplett aus, an einen Gott zu glauben. Nur halt nicht so Gott, wie es Kirche oder ähnliches ist. Ne? Also da würde ich mal sagen, gibt es verschiedene Abstufungen von. Die Frage ist nur, ob du das dann tust oder nicht. Ne? Also ob du jetzt irgendwie sagst, okay, vor dem Urknall, da war vielleicht schon irgendwas oder irgendwer. Also ob du das Ganze überhaupt personifizierst, ist ja auch noch eine Frage. Dass du dir anguckst, okay, die Naturgesetze sind, wie sie sind. Du hast eine gewisse Symmetrie hier und da. Das passt alles so gut ineinander. Wo kommt das her? Warum ist das so und so?
Warum ist das so? Also ich meine, jedes System, das entsteht, muss ja irgendeiner immanenten Regel folgen.
Ja, warum?
Die Naturgesetze sind, ja, einfach weil irgendeine Regel nun mal sich automatisch durch die Verknüpfung der Gegebenheiten ergibt.
Ja, aber warum? Das ist das Problem. Du kannst darauf nicht antworten. Es gibt keine Antwort darauf. Du kannst nicht sagen, warum die Naturgesetze so sind, wie sie sind. Du kannst, also, ne, warum gibt es Schwerkraft? Warum gibt es Elektrizität? Die Natur ist halt so. Die Welt ist so. Das beantwortet aber nicht die Frage, warum sie so ist. Ne, oder wo.
Ja, aber der Gedanke eines Überwesens, das das erschaffen hat, ist doch irgendwie abstrus, oder?
Also, ja, brauche ich auch nicht, aber beruhigt manche
ein Bewusstsein, Menschen. Dass sich da ein Bewusstsein, also irgendwas Bewusstes hingesetzt hat, nehmen wir es mal so eine bewusste Wolke oder was auch immer, und entschieden hat, ich lasse jetzt hier in Anführungszeichen Leben entstehen, das ist so...
Ja, bei dem Leben bist du ja schon wieder, ne, aktuell zumindest von dem, was wir wissen, so bei der Erde und so weiter. Das ist halt totaler Quatsch, ne? Die Erde ist ein Planet unter unzählbaren, ne? Aber trotzdem gibt es ja große Fragen, auch die Naturwissenschaft sich immer noch stellt, die du nicht beantworten kannst. Und natürlich kannst du dir die beantworten mit, das hat, also so wie es die Menschheit immer gemacht hat, an der Stelle, wo die Naturwissenschaft nicht mehr weiter weiß gerade, ist dann halt, ja, da ist vielleicht so ein Gott oder so, ne? Früher war es halt der Himmel, ne? Da haben die Menschen den Himmel gesehen und wussten, okay, da geht's irgendwie nicht weiter, dann sitzt hinter diesem Himmel wahrscheinlich Gott, ne? Und hinterm Himmelszelt, da sind halt Löcher drin und deshalb leuchten da die Sterne durch oder so. Ne? Heute wissen wir alles Quatsch, aber wir haben heute immer noch eine Grenze. Wir können ja auch nicht unendlich weit gucken. Wir sehen unser Universum, wie es sich ausdehnt, ne? Also wie der Raum sich ausdehnt. Aber da ist wieder eine Grenze für uns. Ne? Wir wissen nicht, was ist denn hinter diesem Raum, weil das über unsere Vorstellung hinausgeht. Wir können uns nicht mehr vorstellen als Raum, weil mehr erfahren wir mit unseren Sinnen nicht und mehr können wir nicht begreifen. Natürlich können wir so Sachen in mathematische Formeln gießen. Ne? Du kannst auch irgendwelche Theorien aufbauen, Stringtheorie oder sonst was, die halt 11 Raumdimensionen haben oder so. Aber das hat halt nichts mehr mit Vorstellung oder so zu tun. Ne? Das ist eine abstrakte Abbildung und da ist immer noch unglaublich viel Raum, also selbst in der Naturwissenschaft ist immer noch unglaublich viel Raum, wenn Leute das brauchen oder wollen oder sich damit besser fühlen, um da irgendwo Gott zu finden, wenn man denn will. Ne? Die Frage ist, ob man das braucht und will. Ich brauche das nicht, ich will das nicht.
Ja, ne? Also es wird ja immer, also egal wie weit die Menschheit, bevor sie sich dann selbst zerstört hat, technologisch fortschreitet, wird es immer Dinge geben, die nicht zu erklären sind. Das wird wahrscheinlich immer existieren. Und wie du gerade sagtest, es wird auch immer Dinge geben, die nicht beobachtbar sind, sondern die wir uns wahrscheinlich nur durch Mathematik und durch Wissenschaft erklären können, die wir aber nicht im eigentlichen Sinne nachweisen können. Das wird immer irgendwie existieren. Aber trotzdem ist ja die, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Trotzdem sind wir jetzt über dieses ursprüngliche Weltbild des Mittelalters mit den Sternen und den Löchern im Himmel und so nun mal hinweg,
ja,
und sind jetzt auf der Scale, auf der Größe, die wir sehen können über Teleskope, dass wir einfach wissen, dieses Universum ist so unvorstellbar riesig. Und das uns, was mich aber am meisten stört, ist diese Perspektive der Menschen zu glauben, sie wären was Besonderes. Das ist so dieses, wo ich immer denke so, nein, ja, also wir sind vielleicht, haben wir das große Glück unter dieser riesigen Lotterie aus Milliarden von Systemen, die zu sein, die überlebt haben oder die entstanden sind. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch entstehen würde dass überhaupt Leben entstehen würde, ist ja gar nicht so hoch. Ne? Also das ist ja einfach, man sieht ja, wie viele leere Planeten es gibt. Also leer im Sinne von, wo kein Leben existiert. Aber dafür braucht es keinen göttlichen Funken, sondern da braucht es einfach das Zusammenspiel von ganz, ganz, ganz vielen zufälligen Ereignissen. Und genau das ist aus meiner Sicht passiert. Aber dieses, wir Menschen sind von Gott geschickt und er hat unser Abbild und so, das finde ich sowas von krank und daneben und absurd irgendwie.
Ja, das
allein
ist absurd.
Den Gedanken zu kommen.
Das ist absurd, da muss man nicht drüber reden. Es gibt die Abschätzung.
Ja, aber es gibt genug Leute, die noch daran glauben. Es gibt ja sogar Leute, die eben nicht an die Evolution glauben. Und,
ja. Ja, da muss, also das ist klar, es gibt genug Leute, die religiös verblendet sind und verblendet klingt jetzt direkt so hart, aber zu glauben, der Mensch oder die menschliche Existenz ist etwas Gottgegebenes, bla bla bla, das ist halt albern. Ne? Das ist einfach nur albern. Es haben sich auch schon Wissenschaftler Gedanken darüber gemacht, wie wahrscheinlich es denn ist, dass es noch anderes Leben im Weltraum gibt. Und da hat sich Fermi Gedanken drüber gemacht, das Fermi-Paradox oder Drake, also die Drake-Gleichung.
Drake-Gleichung.
Genau, die Drake-Gleichung.
Das war mal die Millionenfrage bei Wer wird Millionär?
Echt?
Die Drake-Gleichung. Ja, ja.
Das ist doch einfach.
Ja, Reini, das ist, ja, für einen Physiker ist es einfach, aber für den Otto-Normalmenschen ist es halt nicht einfach, weil die Drake-Gleichung ist den meisten Leuten nicht bekannt.
Ah, ich hatte auch mal eine Millionenfrage, ich glaube, das war eine Millionenfrage, wer will Millionär dich wusste, da ging es um ein Modell, das Staus vorhersagen kann.
Schellenberger.
Schreckenberg.
Schreckenberg, genau. Ja, Schreckenberg, das hätte ich lustigerweise auch gedacht. Ja, aber ich hatte mal ein Interview mit diesem Schreckenberg gesehen, kannte den Namen noch.
Ich hatte bei den Vorlesungen.
Ja, okay, das macht es noch einfacher.
Ja, genau. Ich hatte bei dem Theorievorlesungen, aber zurück zur Drake-Gleichung oder dem Planeten. Das Problem ist halt, man sagt ja so, wenn es daraus noch irgendwo Leben geben müsste, warum haben wir denn immer noch keins gefunden und so, ne? Erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Faktoren zusammenkommen, dass halt Leben entsteht und so weiter. Das ist schon schwierig, aber nicht unmöglich, ne? Das Problem ist, wenn es denn irgendwo anders.
Sieht man ja an uns.
Ja, genau. Das Problem ist, wenn es denn irgendwo anders Leben geben würde, ne? Also in Leben im Sinne von intelligentes Leben, das versucht, mit anderen zu kommunizieren, ne? Dann können wir es zumindest nach dem, was wir nach technischem Stand wissen, maximal mit Lichtgeschwindigkeit machen. Ne? Mhm. Und dann können wir uns mal angucken, wie lange machen wir denn schon irgendwas, was mit Lichtgeschwindigkeit draußen, also in den Weltraum geht. Das sind Radiowellen, ne? Also elektromagnetische Wellen, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, und das ist das erste Mal, dass unser Planet irgendwas imitiert, was von anderen Intelligenzen wahrgenommen werden könnte. Seit wann machen wir das? Seit den 50ern, also noch keine 100 Jahre.
Ja, früher, nee, es geht, nee, also es gibt, du hast doch hoffentlich den wunderbaren Film Contact gesehen, oder?
Ja.
Mit Jodie Foster, der
sich ja
genau um diese Sache dreht. Ne? Also
ja.
Genau diese.
Was haben wir denn vor? Ja, okay, Radiowellen, ja, dann war es irgendwie, weiß ich nicht, lass es 1900 gewesen sein, ne?
So. Also jetzt, um das kurz zu erklären, was ich damit meine, ist, Bei Contact ist ja so, dass ein Signal aufgefangen wird von einer Wissenschaftlerin. Für die Leute, die den Film noch gucken wollen, scrollt bitte eine Minute jetzt vor. Der Film ist von 99, 2000, wirklich damals großer Erfolg gewesen, ganz, ganz toller Film, der sich lohnt, ihn sich nochmal anzuschauen. Bei Contact geht es darum, dass dieses aufgefangene Signal, das sie dort haben, dann entschlüsselt wird, also so SETI-artig, sie finden ein Signal, wie dieses Wow-Signal, das in den 70er mal aufgetreten ist, und dann wird es entschlüsselt, dass es ein Bild ist, und plötzlich merken sie, dass es die Rede von Hitler zur Eröffnung der Olympischen Spiele, in den 30ern, wann war das? 36?
Weiß ich nicht mehr.
Ne?
Ja, 30er.
Ja, ich glaube 36. Dann kommen sie darauf, dass die Aliens, die dieses Signal empfangen haben, das ist einfach das erste war, was an Radiowellen so in den Weltraum gegangen ist, was von denen empfangen wurde, und dass sie ins gespiegelt haben und dort eine Nachricht versteckt haben in diesem Signal. Und da wird dann auch genau dieses Paradoxon, dieses Problem erklärt, dass wir nun mal auf Lichtgeschwindigkeit angewiesen sind, und ich weiß nicht, wie weit ist Proxima Centauri weg? 3, 4, 5 Lichtjahre?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Also das nächste Sternbild zu unserem, oder das nächste Sonnensystem zu unserem ist, glaube ich, lass mich nicht falsche Zahl sagen, will jetzt irgendwie Quatsch erzählen, aber es ist auf jeden Fall mehrere Lichtjahre.
4,2 Lichtjahre.
4,2 Lichtjahre. Das bedeutet, dass wenn wir dort jemanden finden würden, jetzt, und wir würden ein Signal dorthin schicken, und die würden uns ein Signal zurückschicken mit unserer heutigen Technik, also mit der höchsten Geschwindigkeit, die wir haben, Lichtgeschwindigkeit, würde allein die Kommunikation hin und zurück 8 Jahre dauern.
Ja.
Und das übersteigt dann, also bei einem simplen Austausch wie, hey, wie geht's euch denn? Und ja, uns geht's gut, wir kommen mal vorbei. Übersteigt das ja, also bei mehreren Nachrichten, schon die Lebenszeit eines normalen Menschen. Und wir sprechen jetzt vom nächsten Sonnensystem. Wenn wir jetzt von den Sonnensystemen sprechen, die wir mittlerweile entdeckt haben, auf denen, sagen wir mal, Leben vermutet wird, also oder zumindest möglich ist. Also wir haben ja so ein paar Erden gefunden, die sich ähnlich entwickelt haben wie unsere, wo wir jetzt vermuten, es könnte sein, dass dort Leben ist.
Potenzielle Erden, sagen wir mal, das war Kepler. Also, und das sind ein paar hundert, also das sind viele.
Es sind ein paar hundert, aber alle von denen sind so viele Lichtjahre entfernt, dass die Kommunikation damit, nicht ausgeschlossen, aber es wird halt einfach, bevor man irgendwie interdimensionales Reisen oder Reisen, selbst Reisen mit Lichtgeschwindigkeit würde ja nicht mal reichen, also dorthin zu reisen, weil wir müssten, ich meine, das wird ja in vielen Science-Fiction-Filmen behandelt, auch bei Alien und so, dass halt lange Reisen dann über so einen Kryoschlaf abgefedert werden und so, ne, also dass du halt dann jahrhundertelang schläfst, aber ich glaube, das war für mich, als ich mich jetzt mit dem Thema Universum und so das erste Mal beschäftigt habe, als junger Basti, das am schwersten zu begreifen, was diese Entfernungen bedeuten.
Die Größe. Also
was das wirklich heißt. Die Größe. Die Größe ist so also ist ja für einen Menschen, selbst wenn du sie dir vor Augen hältst, nicht vorstellbar.
Nee, genau. Und also die das
kannst du nicht begreifen.
Das ist auch der Punkt, warum, also selbst wenn es daraus ein intelligentes Leben in irgendeiner Form irgendwo geben würde, ne, das, was ich eigentlich sagen wollte, die würden von uns am ehesten also irgendwie Radiosignale empfangen können, ne? Die gibt's jetzt, sagen wir mal, seit maximal 100 Jahren oder so, oder 150 Jahre oder so sein. Wobei, das war um 1900, also sagen wir so 120, 130 Jahre, irgendwie sowas. Die ersten Radiowellen, die es in irgendeiner Form je gab. Das heißt, die Signale sind gerade mal 100 Lichtjahre weit gekommen. Ne? Und 100 Lichtjahre sind im Universum einfach mal gar nichts. Ne? Also wirklich nichts. Und Ähnliches gilt halt auch für andere Planeten, wo wir denn intelligentes Leben vermuten würden. Die Signale von dort, die hier empfangen werden könnten dann, die wären auch mehrere tausend Jahre unterwegs gewesen schon. Und da muss man sich überlegen, so, ja, aber könnte auch sein, dass da eine Zivilisation vor tausend Jahren irgendwie ein Signal abgestrahlt hat, was wir jetzt empfangen könnten. Man darf nicht vergessen, so eine Zivilisation, die weit genug entwickelt ist, um in irgendeiner Form, sagen wir mal, Radiowellen auszusenden, die ist auch relativ weit entwickelt, was Waffen und Ähnliches angeht. Das heißt, man muss abschätzen so ein bisschen, und das passiert auch unter anderem in der Drake-Gleichung, ein Teil davon, wie viele Planeten gibt es denn potenziell, die Bedingungen erfüllen würden, um Leben zu entwickeln, wie wir Leben kennen oder was wir als Leben wahrnehmen würden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort intelligentes Leben entsteht, das so weit entwickelt ist, dass es kommunizieren möchte und auch tut, also im Bereich interstellare Kommunikation, und wie lange lebt diese Zivilisation denn überhaupt, ne, um irgendwie zu kommunizieren, weil ich würde mal sagen, ich wäre nicht sicher, ob in 1000 Jahren auf der Erde noch irgendjemand kommuniziert, ne? Das heißt, die Radien, in denen wir uns im interstellaren Raum irgendwie mit Kommunikation bewegen, also weit weg bewegen, sind nicht gerade groß, zumindest nicht gemessen an der Größe des Universums. Und dann ist das auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir halt nichts gefunden haben bis jetzt oder uns auch nichts gefunden hat. Also man muss sich alleine mal die Größenordnung angucken, in denen im Universum irgendwas angegeben wird, ne? Lichtjahre. Und zwar die Zeit, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Oder wenn du noch größere, also wenn du zu größeren Einheiten gehst, nimmst du irgendwann sowas wie astronomische Einheiten oder Parsec.
Wobei ich sagen muss, das klingt immer so Star Wars-mäßig für mich. AE, also astronomische Einheiten, habe ich ein paar Mal gelesen, und Parsec auch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass es mehr ist als Lichtjahre. Also sowas wie Lichtjahre dann komprimiert, ein Parsec entspricht 1000 Lichtjahren oder sowas, ne? Oder
nicht ganz. Ein Parsec sind, glaube ich, 1,2 oder 1,3 Lichtjahre. Nee, oder 1,
okay.
Ich glaube, 1,2 oder 1,3 Parsec ist die Entfernung zu Proxima Centauri, also so 4 irgendwas Lichtjahre. Ein Parsec ist relativ einfach erklärt, aber noch einfacher ist eine astronomische Einheit. Das ist nämlich der mittlere Abstand Erde-Sonne. Das ist eine astronomische Einheit. Also zumindest, was wir Menschen als astronomische Einheit bezeichnen, der mittlere Abstand Erde-Sonne, und ein Parsec ist die Entfernung, aus der dieser Abstand einer Bogensekunde entspricht. Für dich als Mathematik-Legastheniker.
Okay.
Bedeutet das?
Okay. Willkommen bei Alliteration am Arsch, der Podcast, der euch ein Loch in den Arsch langweilt.
Der Bildungspodcast.
Hau uns bitte raus,
also komm, das kann ich dir noch kurz sagen. Also ein Parsec ist die Entfernung, aus der der mittlere Abstand Erde-Sonne ungefähr eine Bogensekunde ist. Eine Bogensekunde bedeutet, du stellst dich irgendwo hin, drehst dich einmal im Kreis, dann hast du 360 Grad. Ne? Und diese 360 Grad kannst du ja in einzelne Grad aufteilen. Und ein Parsec ist dann, wenn du so weit von der Erde-Sonne entfernt bist, dass dieser Abstand genau einen Grad einnimmt. Also einen Winkelgrad von dem, was du da siehst.
Okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden.
Ist egal. Ist egal. Erklär es mir noch.
Also einer von den 360 Grad der Drehung ist ein oder
genau, du guckst dich um, hast 360 Grad, teilst dein sich umgucken in 360 Grad Stück Kuchenstückchen ein, also in einzelne 1 Grad Kuchenstückchen. Und wenn du so weit entfernt bist von der Erde-Sonne, dass der Abstand Erde-Sonne genau einer dieser, also 1 Grad ist, dann bist du ein Parsec von Erde-Sonne entfernt.
Okay, doch, habe ich verstanden.
Sehr schön.
Ja, okay.
Und das kommt ja aus Star Wars bekannt vor, weil der Millennium Falcon
den Kessel Run in Parsecs und so, ne?
Ja, in unter 12 Parsecs war es, glaube ich.
Wow.
Ja, Wahnsinn, ne?
Wow.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Ich habe den Solo-Film übrigens nie gesehen, weil ich weiß, ich habe lustigerweise gestern das Pitch-Meeting zum Solo-Film gesehen, der ja der einzige Star Wars-Film war, der unter den Erwartungen geblieben ist, glaube ich, jemals.
Ja, nein. Also Episode 1 war drüber, über allen Erwartungen.
Nee, ich meine wirtschaftlichen Erwartungen. Ah. Also der ist unter seinen wirtschaftlichen Erwartungen, selbst die Episode 1, 2, 3, die ja fürchterlich, also zumindest 1 und 2 waren fürchterlich, selbst die haben es geschafft, ihre wirtschaftlichen Erwartungen sogar zu übertreffen. Nur Solo ist insoweit in die Hose gegangen, dass es dort nicht geklappt hat. Was wollte ich jetzt sagen?
Oh, war das der erste Star Wars Story Film?
Nee, der erste Star Wars war Rogue One und der war noch ein Erfolg, aber Solo ist irgendwie in die Hose gegangen und da werden diese ganzen Sachen, die Han Solo so ikonisch gemacht haben, werden erklärt, zum Beispiel dieser Kessel Run, der wird gezeigt, was wohl auch sehr unspektakulär in dem Film ist, wo du so dann denkst, so okay, darauf bezieht sich Harrison Ford 1977 im ersten Teil, das ist aber irgendwie uncool. Also da hatte ich mir mehr von erwartet.
Ja, ja, der war nicht gut. Ich habe ihn auch gesehen und der war nicht gut.
Ach, du hast ihn gesehen?
Okay, ja, ja.
Ja, und der hat wohl viele Leute sehr enttäuscht. So. Und,
Rogue One hingegen war richtig gut. Doch, der war gut. Also Rogue One fand ich richtig gut. War halt, also,
wirklich, ja,
den habe ich im Kino gesehen, da war ich echt überrascht und dachte mir so, wow, dass man aus dem Star-Wars-Universum, das ja hier und da doch sehr ausgelutscht ist schon, um es mit den Worten von Joghurt zu sagen,
wie heißt es denn nochmal?
Spaceballs. Man kann Star-Wars mittlerweile sehr gut beschreiben mit Merchandise.
Ja, ich fand es halt auch enttäuschend, wie jetzt die neue Trilogie ausgegangen ist. So, also die neue, also 7, 8, 9 wäre es jetzt. Ne?
Ja.
Das hat mich halt auch wiederzukommen mit eine Skywalker, die besondere Kräfte hat und dann Luke Skywalker so zu entzaubern, so als alten, der hätte ja auch so eine Art siffiger Religionslehrer sein können, der da irgendwo auf dem Berg wohnt. Das hat mich halt auch alles wenig geflasht so. Und klar, da waren schöne Einzelszenen drin, aber wenig, was richtig Spaß gemacht hat. Und am Ende war es halt auch einfach nicht innovativ genug. Und J.J. Abrams hat ja dann, also der Regisseur des Films, hat ja dann auch zugegeben, dass sie offensichtlich, und das finde ich halt schon eine ziemlich absurde Zugabe, mit zu wenig Plan herangegangen sind, wie es denn weitergehen soll. Und das ist natürlich scheiße, wenn du eine erste Folge drehst, aber nicht weißt, wie die darauffolgenden kommen sollen oder wie es sich entwickeln soll, dann enttäuscht die Leute unweigerlich. Und jetzt wieder 30 Sekunden vorspulen, im ersten und zweiten Teil wird Smaug, dieser Imperator-Klon dieses Imperator-Monster wird irgendwie als großer Endgegner aufgebaut und im dritten Teil wird er halt innerhalb der ersten 3 Minuten so weggeflext, so, wo du denkst, okay.
Smaug klingt wie der Nachfolger des HB-Männchens. Also mal ganz ehrlich.
Smaug.
Ich bin Smaug. Ja. Smaug.
Ja. Also mich hat es halt einfach irgendwie da nicht abgeholt in dem Moment.
Nee, mich auch nicht.
Dachte also, so, okay, da haben sie eine coole Figur und benutzen die nicht. Warum machen sie das denn nicht? Das fand ich sehr schade. Und ja, Star Wars, trotzdem werde ich natürlich wie jedes Kind der 80er Jahre, genau wie ich die Goonies und Indiana Jones immer in meinem Herzen tragen werde, werde ich auch Star Wars immer in meinem Herzen tragen. Also die ersten drei Teile sind einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Kinder heute der Fast and Furious Generation, ja gut, vielleicht Harry Potter oder Percy Jackson oder so, ob sie dieses Gefühl, dass der kleine dicke Reinhard und der kleine dicke Basti hatten, als sie damals, weiß ich nicht, ich saß im Keller meines Vaters, klingt jetzt so fritzelmäßig, aber mein Papa hat halt den Videorekorder im Keller und hat mir die Sachen reingezogen und das waren für mich lebensverändernde Situationen.
Ja,
Star Wars zum Beispiel. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da saß und dachte, wow, mein Leben ist gerade komplett anders geworden, weil ich habe gerade das gesehen, was ich immer sehen wollte.
Das ist für eine Generation nach uns ist das Harry Potter gewesen.
Ist es, ne? Und was ist die Generation jetzt der Kids? Pepper Woods oder was ist es?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Gibt es gerade irgendwie eine große Filmreihe, also die große Filmreihe irgendwie?
Tribute von Panem?
Nee.
Was mich aber so überhaupt, also wo ich wirklich da so saß und dachte so, okay, da massakrieren sich also Teenager nach dem Battle Royale Modus aus Call of Duty, Battlefield oder halt Apex Legends, aber halt langweilig ohne Blut.
Als ich den ersten Teil davon gesehen habe, war das für mich eine billige Kopie von Battle Royale.
Genau. Und
also dem Film auch, ist, Battle Royale.
Genau, der Battle Royale, japanischer Film, den viele nicht kennen, aber am Ende ist es genau das. Ne? Es ist eine billige Kopie von Battle Royale. Ja. Würde ich unterschreiben. Hat mich überhaupt nicht abgeholt.
Nee, mich auch nicht. Also, mich auch nicht.
Und allein schon, dass die Teenager, sie leben bei ich habe nur den ersten Teil gesehen, das muss ich echt zugeben, und dann war es auch für mich erledigt.
Sie
leben in einer Zeit der großen Entbehrung, bla bla bla, aber alle Teenager sind durchtrainierte, gut aussehende, fitte, gut ernährte Spitzensportler, die gegeneinander antreten und keine ausgehungerten Herr der fliegenarmen Würstchen. Und dann halt allein, dass sie sich umbringen, aber es nie gezeigt wird, und die Drastik dieser ganzen Geschichte würde doch eigentlich, und der einzige Grund, warum Disney das nicht gemacht hat, ist halt, weil du es dann nicht mehr an Teenager oder an Kids verkaufen könntest, aber eigentlich lebt die ganze Drastik der Geschichte ja darin, dass eine Gesellschaft entstanden ist, die so dekadent ist, dass sie zu ihrer eigenen Unterhaltung Teenager auf Leben und Tod antreten lässt. Wenn du das aber nicht in seiner Härte zeigst, ist es einfach nur öde.
Ja.
Also, hat mich einfach nur angeödet. Wobei ich jetzt, ich weiß, wir gehen gleich nochmal kurz zurück zum Kessel Run und zum Universum, weil ich finde das Thema Größe des Universums wirklich beeindruckend. Aber ich möchte dir ganz kurz einen Film empfehlen, der mir komplett entschlüpft ist und den meine Frau am Wochenende bei Netflix ausgegraben hat. Und ich wirklich die ganze Zeit da saß und dachte so, genau so, und ich bin nicht schwul, aber genau so einen Film hätte ich gewollt, wenn ich homosexuell gewesen wäre als Teenager und mir einen Film angeschaut hätte darüber, wie es sich vielleicht anfühlt, in dieser Situation nicht damit umgehen zu können. Love, Simon auf Netflix hat unheimlich viel Preise bekommen, war, glaube ich, sogar für einen Drehbuch-Oscar nominiert. Geht um einen 16-Jährigen in einem wohlsituierten Vorort in den USA. Ich weiß gar nicht, wo es genau spielt, Los Angeles oder in Chicago oder so. Der heimlich schwul ist und zur Highschool geht und niemand weiß es. Und er überlegt, wie er das denn jetzt öffentlich machen kann. Und dann sich E-Mails schreibt mit einem anderen heimlich homosexuellen Schüler seiner Highschool und sich immer andere Personen darin vorstellt und jeden, den er dann in der Highschool trifft, sich immer wieder in dieser Position der Person vorstellt, die er online kennengelernt hat.
Ah,
und jedes
Mal
Love und Love, Simon. Und was ich so besonders beeindruckend an diesem Film finde, ist, dass der genau die, aus meiner Sicht, und ich habe dann auch einen schwulen Freund gefragt, der genau dieses Problem hatte in der Schule, der den auch gesehen hat, und der sagte, ja, also es trifft wirklich relativ gut das Gefühl, das ich damals hatte, weil anders als in vielen anderen Geschichten, die vielleicht Hollywood dann erzählen würde, kommt Simon nicht aus, also seine Eltern sind ehemalige, sind so das Quarterback, schönstes Mädchen der Schule-Pärchen. Er hasst seine Schwester nicht, sondern seine Schwester ist 12 und ist total nett und kocht die ganze Zeit für ihn. Die Figuren sind keine klassischen Klischees. Weißt du, in jedem anderen amerikanischen Film wäre die Schwester eine blöde Kuh, die ihn nachher verrät oder so. Hm. Ist sie aber nicht. Die Schwester ist total mitfühlend und herzlich für eine 12-Jährige. Und auch solche Kinder gibt es ja. Also normalerweise wäre die ja immer ein Antagonist, die ihn dann irgendwie doof behandeln würde aufgrund seiner versteckten Homosexualität. Seine Freunde sind auch verständnisvoll in dieser Situation. Es gibt also sehr vieles, was sich in diesem Film entwickelt, fühlt sich so an, als wenn es Leute Und der Regisseur des Films ist selber homosexuell und hat selber über seine, oder hat es zumindest halt seine Erfahrungen mit einfließen lassen, wie das war, in den 80er Jahren schwul zu sein, so verdeckt schwul in der Highschool, wo es halt um Männlichkeit geht und diesen ganzen Kram, ne? Die Quarterbacks, bla bla bla.
Möchte ich mal kurz einwerfen, zwar ein etwas anderes Thema, aber da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, dieses Männlichkeit bla, ne? Also dieses, dass man gerade so zu Schulzeiten als Junge erfährt, dass du hast auch ein Problem damit, wenn du einfach nicht so bist, ne? Wenn du einfach nicht so der laute Arsch bist, was ich auch nie war, dann hast du mit diesem Bild, das irgendwie gelebt wird oder so, auch ein Problem.
Total, ja. Also ich meine, da treffen wir beide uns ja, glaube ich, in einer Kerbe, weil bei mir das ja genau das Gleiche
ist. Und da leidet man auch drunter. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Entschuldigung, das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
Aber da können wir gerne hin. Nur, also den Film möchte ich euch empfehlen. Natürlich kann ich habe das Ausgeschlossensein in der Schule durchaus erlebt, aber nicht aufgrund meiner Sexualität. Und interessanterweise ist es auch gar nicht so. Er ist kein unbeliebter Schüler. Die Leute mögen ihn. Er hat Mädchen, die auf ihn stehen und so. Es ist eigentlich sehr klug erzählt, weil es ist eben nicht so in diese Klischeekerbe, okay, er ist der einsame Nerd und alle hänseln ihn. Und auch als es dann offenbar wird, dass er schwul ist, entstehen auch nicht diese klassischen, ja, jetzt wird er ausgeschlossen Szenen oder so, sondern eigentlich reagiert auch die Lehrer, also eine Lehrerin, die darauf reagiert, die Eltern, das ist alles sehr menschlich und sehr nachvollziehbar und sehr gefühlt. Und ich habe am Ende, klar gibt es am Ende so ein bisschen so ein Hollywood-Happy End, in Anführungszeichen, wo Simon das dann seinem Umfeld offenbart und so. Aber trotzdem ist es die ganze Zeit so, dass man denkt, ja, in dieser Tonalität, finde ich, sollte man das erzählen. Am Ende habe ich wirklich geheult, weil ich das so berührend fand, wie das erzählt ist. Auch ohne so klassische Klischees und wer dann nachher sein Love Interest ist, mit dem er sich hin und her schreibt, der dann irgendwann den Kontakt abbricht. Das ist halt auch total schön erzählt und menschlich und so. Also ich fand es echt ganz, 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 ganz toll.
Es gibt eine Fernsehserie noch.
Die haben eine Fernsehserie darauf basiert. Ob die gut ist, weiß ich jetzt nicht. Es war
auf
jeden Fall ein
Plus.
Riesenerfolg in Amerika. Ja. Den Film sollte man gesehen haben. Würde mich auch interessieren, wie er euch gefallen hat. Schreibt bitte mal auf die Podigy-Seite von Alliteration am Arsch, wie er euch gefallen hat. Ich habe den letztens auch empfohlen bei Twitter. Und die Leute, die ihn gesehen hatten, haben mir unisono zugestimmt und haben gesagt, ist wirklich ein toller Film, sollte man gesehen haben. Reini, wir haben gar nicht jemals so richtig, weil ich habe letztens am Ende des Monats werde ich einen Podcast mit Leon Winscheid über das Thema Mobbing machen. Und also eine Folge, ich bin eingeladen bei Leon Winscheid bei Besser Fühlen. Und der würde mit mir gerne über Mobbing reden. Und dann habe ich im Vorgespräch dazu überlegt, wie ist eigentlich Reinis Perspektive auf Mobbing gewesen? So, da haben wir nie so richtig drüber gesprochen, wie du durch die Schulzeit gekommen bist. Wie ich durch die Schulzeit gekommen bin, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe viele Jahre sehr hart gelitten. Das war eine ganz schlimme Zeit oft für mich. Ich habe auch einmal die Schule gewechselt und so. Dieses Männlichkeitsbild, was man sein muss und was man zu sein hat und so, das war für mich damals ein ganz großer Fluch. Es war ganz schlimm, weil ich dem halt überhaupt nicht entsprach. Ich hatte Freundinnen, ich habe mich nicht für Fuß, also Freundinnen, also jetzt ne Mädels, mit denen ich mich gut verstanden habe, aber ohne sexuelle Hintergedanken. Ich habe mich nicht für Fußball interessiert, was auch schon für mein Umfeld in der Schule total surreal war, dass sich einer nicht für Fußball interessieren kann.
Ja.
Also es war auf vielen Ebenen total schlimm für mich damals.
Ja. Das mir ist es exakt genauso ergangen. Also ich hatte auch dieses, also worüber wir gerade gesprochen hatten, dieses diese Erwartung an Männlichkeit oder Jungs, ne? So findest Fußball toll, bist halt immer der Laute und der sich in den Vordergrund stellt und so weiter und so weiter. War ich nie, hatte ich nie, habe ich drunter gelitten, also unter den anderen sehr. Ich konnte mich nie behaupten, ich war halt auch mal der dicke, dumme, kleine Junge, ich war auch kein guter Schüler, ich war jetzt nicht irgendwie das Klassenass, ich meine, ich bin in der 8. Klasse sitzen geblieben, wegen Englisch und Latein, Also
kann
auch,
man sich bei dir heute auch nicht mehr so richtig vorstellen, wie du hängen bleibst.
Ja, ich war halt so der, wenn man ihn so nennen möchte, so aus dem Film, der Klischee-Nerd, nur ohne die positiven Aspekte, dass er super intelligent ist und irgendwie irgendwelche Sachen besonders toll kann, sondern es war einfach nur Scheiße. Und
ja, hey, ich bin Nerd, aber ich kann nicht so richtig gut. Scheiße.
Ja, ich habe in der Schulzeit auch extrem gelitten. Also ich war nicht gut in Sport. Ich war eigentlich nix gut. Ein paar Freunde hier und da, aber so, also ich war immer froh, wenn ich zu Hause war. Ne? Also,
krass, ne? Das war bei mir genau das Gleiche. Dass ich war froh, wenn ich zu Hause war.
Ja,
ich konnte sonntags abends schon nicht schlafen, weil ich Angst davor hatte, am nächsten Morgen zur Schule zu gehen. Ja. Weil ich wusste, ab Minute 1 fühle ich mich unwohl, ich fühle mich nicht anerkannt, ich fühle mich nicht wahrgenommen und am Ende fühle ich mich auch erniedrigt, also sehr viel. Ne?
Ja, das, also bei uns in der Schule war das auch noch so, es ist jetzt nicht so, dass Leute mit dem Finger auf mich gezeigt haben oder so, aber ich war halt in der Schulzeit auch immer der Mensch oder aus der Familie, die halt kein Geld hatte, ne? Was man indirekt halt gespürt hat, ne, so während, also ich war auf einer Ganztagsschule, wo es Mittagsessen gab, während irgendwie alle den Umschlag abgegeben haben am Jahresanfang, um das Essen zu bezahlen, habe ich halt ein Formular ausgefüllt, damit wir irgendwie in irgendeiner Form dafür Beihilfe bekommen oder so, ne, dass diese ganze Geschichte mit irgendwie Markenklamotten oder so, die in unserer Jugend ja auch noch eine Rolle gespielt hat, habe ich auch nie gehabt. Also ich war in der Schule irgendwie der dumme, dicke, arme, aber
alles Charakteristika, die man nicht haben möchte im sozialen Vergleich.
Ich will jetzt aber auch nicht rumjammern oder so, also ich habe das damals zwar gespürt, aber ich habe nicht irgendwie das als Ungerechtigkeit wahrgenommen und irgendwie gesagt so, oh, warum geht es mir denn so schlecht oder so, sondern das war einfach so.
Das ist eine große Ungerechtigkeit.
Ja, natürlich, aber also das war einfach meine Realität, ich habe es ja nie anders kennengelernt oder so. Ich meine, ich habe mich auch nie mit meinen Klassenkameraden darüber unterhalten, wo die in Urlaub hingefahren sind. Für mich war Urlaub halt das Sauerland, wo man mit der Caritas hingefahren sind, so in etwa. Und Schulzeit war für mich nicht geil. Ich fand die Schulzeit nicht gut. Also ich fand das nicht toll. Ich meine, ich war auf einer guten Schule, hatte da auch Freunde. Es war auch ein großer Unterschied, ob wir jetzt über die Oberstufe reden, wo man also schon älter war, oder ob wir irgendwie über die Mittelstufe oder so reden, ne? So 8., 9. Klasse, wo man halt als Teenager richtig leidet, weil es halt richtig kacke ist.
Aber hast du denn richtig spürbares Mobbing erlebt? Also,
ja,
Leute dich
hab ich auch.
Bewusst erniedrigt haben so?
Ja, klar.
Okay.
Hab ich auch. Also alles. Also ja. einmal die komplette Reihe durch. Das,
okay.
Ich glaube, ich habe viel davon verdrängt, weil ich mich an vieles nicht mehr erinnere, ehrlich gesagt. Also meine Schulzeit ist teilweise einfach in meinem Gedächtnis ein schwarzes Loch zum Teil. Ich bin aber auch nicht scharf drauf, da irgendwie mich
zu graben.
Ja, okay. Genau. Das muss ich nicht haben.
Okay, verstehe ich.
Ja.
Also ich erinnere mich präsent an jeden einzelnen Moment. Wobei ich sowieso in Erinnerung, ja, wie du weißt, also es variiert, ne? Also wenn du mir erzählst, du ziehst um, vergesse ich es im Zweifelfall mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil ich solche Dinge schlecht abspeichere, aber so Erlebnisse, Filme, solche Dinge speichere ich ja irgendwie komplett ab. Und das kann auch ein Stück Fluch sein. Also ich kann ja so ziemlich jeden Schultag meiner Jugend relativ zeitnah oder relativ genau nacherzählen. Und das empfinde ich nicht als Luxus, dass ich das kann. Weil es halt nicht schön war. Und ich erinnere mich einfach da viel zu präsent dran. Ich habe da die Frau, mit der ich dieses Vorgespräch geführt habe für diesen Podcast, hat fast angefangen zu heulen, als ich geredet habe, wo ich dann auch sagte, ich will dir jetzt auch nicht den Tag vermiesen mit meiner Geschichte, ne? Weil das ist ja auch Quatsch. Also wenn es dir jetzt, und dann sagt sie, nein, aber ich finde das so krass, wie du davon erzählen kannst und so weit davon, wie soll man sagen, dass dich das nicht mehr berührt? Natürlich berührt mich das, natürlich erinnere ich mich daran, aber das war halt Teil meiner Reise, dass ich damals wusste, es wird irgendwie besser werden und es ist ja auch besser geworden. Wo ich drunter leiden würde, wäre, wenn mein Kind sowas erlebt, das wäre ganz schlimm.
Das bekommst du im Zweifelsfall aber als Elternteil gar nicht mit. Ne?
Richtig, und das war auch das, was sie mich auch dazu fragte, ja, mit wem hast du denn darüber gesprochen? Mit niemandem. Ja. Absolut niemandem habe ich darüber gesprochen. Ganz einfach, aus mehreren Gründen. Erstens, wenn ich es meinen Eltern gesagt hätte, wäre, und ich glaube, man unterschätzt auch Kinder sehr oft in ihrer Schlussfolgerungsfähigkeit und wie, vielleicht war ich jetzt auch ein bisschen cleverer als andere oder so, aber ich wusste sofort, wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe und sage, Papa, das und das ist mir passiert, dann wäre mein Vater zu meinem Klassenlehrer gegangen. Mein Klassenlehrer hätte diese klassische, absolute, jetzt ab sofort stirbt er komplett Ansprache gehalten, nämlich mit, der Bastian wird gemobbt. Da der Bastian gemobbt wird, werden wir ihn jetzt in Zukunft besser behandeln. Auf Deutsch, du bist tot. Ne? Ja, also es gibt keinen besseren Weg, einen Schüler zu töten, als wenn der Klassenlehrer darauf hinweist, dass der Schüler sich gemobbt fühlt. Deswegen sind Lehrern ja bei sowas auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil was willst du als Lehrer auch wirklich machen? Natürlich habe ich mich auch nicht meinem Lehrer anvertraut, weil dann wäre das Gleiche passiert. Ich habe meinen Großeltern, die mir sehr nah waren, nicht anvertraut, weil ich wusste, ich hätte ihnen wehgetan damit, dass sie gewusst hätten, dass ich gemobbt werde. Und meinen Freunden habe ich mich auch nicht anvertraut, weil man mit 10, 11, 12 nicht so wirklich tiefgehende Gespräche führt und weil man auch die Zeit mit seinen Freunden, die ich außerhalb der Schule durchaus hatte, genau wie du, hatte ich halt Leute drumherum, die ich mochte, eigentlich eher genießen will als Freizeit. Und da möchte man dann nicht aufkauen, ja, mir geht's in der Schule so scheiße.
Ja.
Und dementsprechend habe ich das einfach jahrelang runtergeschluckt und versucht zu verdauen. Ja. Aber das verschwindet halt nie. Also an dieses Gefühl des Ausgegrenztwerdens, besonders weil vielleicht kann ich die Dinge, die mir heute passieren, sogar noch mehr, und das, trotzdem würde ich niemandem raten, dieses Erlebnis zu machen, das ich gemacht habe, aber vielleicht kann ich das alles mit noch einer größeren Dankbarkeit hinnehmen, wie es jetzt ist. Weil allein der Gedanke, dass ich jetzt Autogramme gebe, dass Leute auf der Straße ausflippen, wenn sie mich sehen, dass wir beide so viele Menschen irgendwie in eine Halle kriegen, wenn wir auftreten, das ist ja schon nichts Selbstverständliches. Und dass ich das so genießen kann, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die andere Seite der Medaille doch auch sehr deutlich kennengelernt habe.
Bei mir ist das mit dem Mobben übrigens besser geworden oder weniger schlimm gewesen, als ich sitzen geblieben bin. Als ich in diese andere Stufe gekommen bin, weil das irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Generation, ich habe da deutlich weniger gelitten und mehr Freunde gefunden, als in der also in dem Klassenverband, in dem ich vorher war.
Okay, bei mir hört es auf, das weiß ich noch ganz genau, als ich die erste Freundin hatte in der Oberstufe und die attraktiv war.
Ja.
Ziemlich attraktiv war. Also ich hatte so eine der hübschesten Mädels in der Schule bekommen, warum auch immer, völlig egal. Und dann auf einmal war ich bei den Arschlöchern so, okay, wie hat er das denn hingekriegt, ne? Und dann haben die mich in Ruhe gelassen. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es lag. Und für mich war klar, wenn ich dann ins Studium gehe oder Zivildienst oder was auch immer, wenn die Schule vorbei ist, werden die Karten neu gemischt. Und oft fragen mich dann Leute auch, ja, mein Kind wird gemobbt, was kann ich denn machen? Und es ist zwar eine wahnsinnig ernüchternde Aussage, aber es ist leider wahr, man kann relativ wenig machen, außer das Kind komplett aus diesem Umfeld rausholen und sagen, du wechselst die Schule oder so. Aber als Elternteil oder als Lehrer oder als Umstehender kann man relativ wenig tun.
Man kann wenig direkt tun, aber ich glaube, man kann indirekt was tun. Und zwar versuchen, dem Kind Selbstbewusstsein zu geben. Mit dem Kind irgendwie vielleicht was zusammen machen, irgendwas, ein Hobby finden oder Sport, dass es irgendwo noch eine andere soziale Gruppe findet, wo es vielleicht mehr akzeptiert wird. Also dem Kind Selbstbewusstsein geben ist, glaube ich, das Wichtigste, was man in so einer Situation machen kann, wenn man merkt, dass es irgendwie, ne, dass es Mobbing gibt oder so. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn euer Kind klein und dick ist, dann wird es gemobbt. Ne? Oder also das geht 99% sehr schnell.
99% der Fälle, ja.
Ja, wenn es halt nicht dem Ideal und so entspricht. Aber ich weiß auch gar nicht, was du als Elternteil tust, wenn du mitbekommst, dass dein Kind nicht gemobbt wird, sondern Mobber ist oder Mobberin.
Ja, das hat sich natürlich in der Gesellschaft, also nee, das hat sich nicht generell verändert. Aber ich glaube, einer der schlimmsten Ratschläge, der Kindern jemals gegeben wurde, war, lass dir nichts gefallen. Und das ist so einer der Ratschläge, der in meiner Jugend, den ich ganz oft mitbekommen habe. Also, dass Kinder von ihren Eltern gehört haben, ja, hier, Justin, lass dir nichts gefallen. Und das ist so wie die, das ist wie eine Backform für einen Psychopathen.
Ja.
Weil, ist wirklich so. Also, weil die Kinder, die ich da dann kennenlernen durfte in meiner Schulzeit, die das gehört haben, sind eigentlich unisono Arschlöcher geworden. Und wirklich, also das war, wie soll man sagen, ich glaube, dass viele Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder realistisch zu sehen und realistisch jetzt oder ihre Kinder mit Kritik zu sehen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Eltern ein großes Problem darin haben, zu erkennen, wenn ihr Kind ein Arschloch ist. In einer Situation, nicht generell ein Arschloch, aber wenn ihr Kind was falsch macht. Ich glaube, da leiden viele Lehrer drunter, weil sie versuchen, ihren den Eltern zu vermitteln, hör mal, ich habe das Gefühl, dein Kind macht was falsch, und dass ganz viele Eltern dann sagen, nee, mein Kind doch nicht.
Ja.
Ich glaube, ganz viele Menschen gehen von der seltsamen These aus, dass ihr Kind unfehlbar ist. Und das stimmt halt leider nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Eltern eingreifen, wenn ihr Kind ein Mobber ist. Ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass viele Eltern ein Problem damit haben, einzugreifen.
Wahrscheinlich. Und das auch, also das ist ja dann auch so, dass irgendwie der oder die, die halt mobbt oder so, den Eltern, also es ist so Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig, ne? Also zu Hause ein anderes Bild abliefert, als es in der Schule das Ganze macht. Ich weiß auch nicht, wie das heutzutage ist, weil ich glaube, wir können uns da heute gar nicht mehr reinversetzen, weil das
ist noch viel schlimmer geworden ist durch die sozialen Medien.
Ja, und anders, glaube ich auch. Also es ist wahrscheinlich anders geworden, als es damals bei uns war. Ich bin froh, heute kein Kind mehr zu sein, ne? Und ich bin auch ganz froh, was aus mir dann doch noch geworden ist und wie sich das Ganze entwickelt hat, und bin heutzutage irgendwie halbwegs stolz auf das, was ich erreicht habe oder das, was ich tun kann, auch wenn ich immer noch ein nutzloses Stück bin, das zu Hause rumgammelt. Aber trotzdem irgendwie.
Ja, aber darauf kannst du auch stolz sein. Die Frage ist, bist du deswegen oder trotz dessen so geworden? Und wahrscheinlich ist die Antwort beides.
Ja.
Wahrscheinlich ist es beides. Wahrscheinlich hat, also ich bin mir sicher, dass meine Geschwindigkeit meiner Fresse und meines Denkens und dass ich eigentlich auf alles eine Erwiderung habe und so, dass das natürlich in dieser Esse der damaligen Zeit geschmiedet wurde. Das ist dadurch entstanden, dass ich so empfunden habe, oder dass mein Leben so war. Dafür kann ich, nein, ich bin dafür nicht dankbar. Ich bin niemandem dankbar dafür, der mir damals Unrecht getan hat. Aber das sind die positiven Anteile meines Lebens, die daraus entstanden sind, normal, ne? Die ich auch so sehen muss. Also sonst wäre ich vielleicht nicht der, der ich heute bin. Vielleicht wäre ich dann heute genauso ein belangloses, langweiliges und bedeutungsloses Arschloch wie die Typen, die mir das damals angetan haben, die jetzt bei irgendwelchen Versicherungen sitzen und so. Und ich weiß von zumindest den paar Leuten, die ich von damals noch in Erinnerung habe, und nein, ich habe alle in Erinnerung, also ich weiß einfach, was die heute tun. Und ich beneide keinen von denen um den Lebensweg, den sie gegangen sind. Mhm. Sind einfach völlig öde, langweilige Durchschnittsfürze geworden. So. Und die kommen zu meinen Shows, die zahlen jetzt Eintritt, um mich live zu sehen. Sollen sie doch. Also ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich irgendwie in Gelsenkirchen in einer großen Location auftrete und in den ersten zwei Reihen sitzen diese Idioten und haben mit ihren Familien Geld bezahlt, um mich zu sehen. Ich empfinde das als große Genugtuung.
Ja, du kannst denen trotzdem nicht verzeihen, was sie dir damals angetan haben, ne? Das ist halt schwierig. Also ich hatte auch einen Typen, der mich damals ziemlich gemobbt hat, und habe irgendwann, ich glaube, da war ich mit meinem Diplom oder so schon durch oder kurz davor oder so, dann irgendwann erfahren, dass der, also irgendjemand, einen Alten aus der Schule gesehen und dann gehört so, dass der halt in Jogginghose durch Essen-Kadernberg läuft und irgendwie Gras vertickt oder so. Ne? Und so denkst du, ja, das ist schön.
Also ein richtig abgebrochener Loser eigentlich.
Ja, so, aber das mir hat das keine Genugtuung gegeben. Oder mich macht das auch nicht glücklich. Ich denke mir einfach nur so, hat er halt eine scheiß Entscheidung getroffen oder ist halt blöd, ne? Ich meine, Lebenswege sind so unterschiedlich und es sind so viele Faktoren, die da irgendwie darauf Einfluss nehmen. Es ist ja auch sehr unterschiedlich, was man im Leben erreichen will oder was einen gut tut, was einen glücklich macht oder so, ne? Ich habe auch genauso aus meiner Schulzeit so die absoluten Erfolgsmenschen, ne? Die irgendwie Geld scheffeln ohne Ende, was weiß ich, mit Diplomaten sonst wo unterwegs sind, keine Ahnung, die halt Karriere gemacht haben oder irgendwie was weiß ich, Ärzte, jetzt irgendwie Chefarzt sonst wo sind oder was weiß ich nicht was. Und ich find's schön, wenn Leute was finden, woraus sie Befriedigung für ihr Leben ziehen können. Aber mich hat, Geld war für mich noch nie ein Antrieb. So Erfolg oder so auch nicht so richtig. Was mich immer glücklich macht, ist, das klingt doof, ne? Aber was mich glücklich macht, ist nett sein. Ich bin gerne nett zu anderen Menschen. Das macht mich selber, ja, Rani, das macht mich selber glücklich.
Das, ja, aber denk mal darüber nach, wie wertvoll das ist, dass, weil es werden ja eigentlich zwei Pfade aufgeklappt, als du diese Erlebnisse gehabt hast mit anderen, die dich so ungerecht und beschissen behandelt haben, aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Körperlichkeit, was auch immer. Es werden genau zwei Türen aufgegangen. Die Tür, dass du ein Misanthrop wirst, der andere Menschen verachtet und hasst, und die Tür, die sich geöffnet hat, dass du ein total hilfsbereiter, netter Mensch geworden bist. Und niemand hätte dir böse sein können, dass bei den Erfahrungen, die du gemacht hast, du ein Arschloch geworden wärst.
Naja.
Es wäre auch okay, also es wäre auch nachvollziehbar gewesen. Da hätte man nicht sagen können, oh Gott, wie konnte der nur ein Arschloch werden? Hat es ja so leicht gehabt. Nein, du hattest es nicht leicht.
Ja.
Es ist interessant, dass ich behaupte von mir auch mal, dass ich kein Wichser geworden bin und dass ich erstaunlich hilfsbereit dafür bin und so. Dass das...
Entschuldigung.
Penner. Nein, ja. Aber bist du gerade mit dem Penis auf die Tastatur gekommen?
Nein,
oder
nein, nein, nein. Das, du wolltest gerade sagen, dass du kein Arsch geworden bist.
Danke, Reinhard. Aber genau diese Türen können sich ja auftun. Und ja, du hast recht. Wie skaliert sich Glück? Also vielleicht sind ja die Typen, die jetzt bei der Versicherung arbeiten, die mich damals gemobbt haben, total glücklich und vielleicht geht es denen ja gut.
Ja.
Ich wäre damit nicht glücklich, aber von mir aus, dann ist das so für die. Ne? Dann ist es auch völlig legitim und in Ordnung. Wie du eben sagtest, kann man vergeben? Ja. Kann man vergessen? Nein. Also vergessen kann ich es auf keinen Fall. Vergeben? Ja, kann ich. Also ich würde mit diesen Leuten niemals irgendwas zu tun haben. Möchte ich auch nicht, aber ich kann vielleicht sagen, okay, wir waren Kinder und ihr habt nicht vorausgesehen, was eure Handlungen in meinem Leben bedeuten würden.
Man weiß ja auch nicht, wie es den Menschen ging, ne? Also ich würde jetzt sagen, ich habe zum Beispiel...
Doch, kann ich schon zusammenfassen, dass denen ganz gut ging.
Ja, okay, ja, vielleicht schon, aber ich habe halt in der Schule gelitten und so weiter, ich habe aber zum Beispiel zu Hause nie gelitten, ne? Also... ich glaube, es gibt genug Leute, denen es zu Hause halt dreckig geht. Ne? Also man stellt sich nur vor, Menschen, die ihre Kinder schlagen oder seelisch grausam zu denen sind oder so. Also sowas habe ich nie erlebt und sowas möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Weil stell mal vor, du leidest nicht nur in der Schule, sondern auch noch zu Hause. Also dass es keine Pause macht.
Ganz schrecklicher Gedanke und wünsche ich keinem und auch denen nicht natürlich. Ja, also ja, klar. Das wäre nichts, was aber letztlich funktioniert das Prinzip ja wie in jeder anderen sozialen Gemeinschaft auch, ne? Also die Leute sind so grausam, weil jede Gemeinschaft einen Außenseiter braucht, ne? Also jede Gemeinschaft braucht, ob das jetzt die Fußballmannschaft ist oder ob das die Klasse ist oder was weiß ich, die Krankenstation, wo 10 Pfleger zusammenarbeiten. Jede soziale Gemeinschaft definiert sich durch irgendjemanden, von dem man sich abgrenzt. Bewusst oder unbewusst. In der Schule erfolgt das sehr bewusst, auf der Arbeit etc. befolgt das teilweise unbewusst. Das ist dann so der Ernie, weißt du, der Ernie von Stromberg, so über den sich alle irgendwie amüsieren. Das kann auf unterschiedlicher Ebene passieren. Das kann auf der einen Seite super grausam und herablassend sein. Auf der anderen Seite sind es nur so die kleinen Kommentare, die Gags, die man vielleicht über einen macht, der so ein bisschen spleenig ist. Und ich nehme mich da auch nicht raus. Ne? Ich habe auch schon in sozialen Umfeldern mich bewegt. Ich weiß noch, im Psychostudium hatten wir auch eine, die ist einfach komplett irre rübergekommen und über die haben wir uns amüsiert, ja. Und ja. Aus heutiger Sicht würde ich vielleicht auch sagen, falsch, so, ne? Also einfach nicht fair, rückblickend, weil die war halt, wie sie war. Ja, ich würde mit der wahrscheinlich nie befreundet sein, weil sie mir dafür menschlich einfach viel zu fremd war. Ich konnte mit der nichts anfangen. Aber ja gut, war halt, wie sie nun mal war und auch legitim so zu sein. Also was habe ich zu entscheiden, wie die zu sein hat?
Ja.
Aber jede soziale Gemeinschaft funktioniert darüber, dass du einen findest, der nicht dazugehört. Und in dem Fall hatten wir beide halt die Arschkarte gezogen. Und vielleicht auch einer der Punkte, warum wir uns heute so gut verstehen, weil das eine der Erfahrungen ist, die wir teilen.
Ja,
weil sie uns ja auch ein Stück weit zu dem gemacht hat, wer wir sind.
Ja, alles, ne? Also ich meine, das ganze Leben hat einem halt also zu dem gemacht, was man ist, ne? Und ich glaube, es gehört eine Menge Glück dazu. Man kann wenig davon bewusst entscheiden, gerade in jungen Jahren, was passiert. Ein Teil können die Eltern lenken oder so, indem sie einem Sachen mitgeben oder für einen Sachen, also Entscheidungen treffen, wo sie glauben, das Gutes zu tun, was aber auch nicht immer stimmen muss. Aber am Ende ist es halt eine Menge Glück, ne? Ob man Also ob nachher was aus einem wird oder nicht, also ob man selber mit seinem Leben glücklich ist oder nicht. Also es gibt so ein paar Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich sage so, boah, wenn das anders gelaufen wäre, dann wäre halt eine Menge anders gelaufen. Und da gehören gerade Sachen zu, wo ich Menschen kennengelernt habe, ne? Also wenn wir uns zum Beispiel damals bei diesem Zerlegerscheiß vom ZDF nicht kennengelernt hätten, ne, würde mein Leben komplett anders aussehen. Wäre ich damals in der Uni nicht in die Arbeitsgruppe gestolpert, wo Nikolas irgendwie gerade im Labor am Tisch saß und irgendeinen Kram gemacht hat und hätten wir uns da nicht so gut unterhalten, wäre mein Leben auch komplett anders verlaufen und genauso auch meine Frau. Also hätte ich meine Frau nicht zufällig meine Frau ist eigentlich ein Resultat daraus, dass ich den, richtig, also dadurch, dass ich den Nikolas im Labor getroffen habe, weil meine Frau mich über den Podcast kennengelernt hat. Ne? Also
richtig, und genau, ja, aber genau so ist es ja.
Aber das ist am Ende auch Glück, ne?
Ja, das ist Glück, richtig. Ja, also ich meine, das ist der Butterfly-Effekt, ne? Darüber müssen wir alles
klar.
Im Leben bedingt. Nein, aber Reini, aber natürlich denkst, sind diese, du bist nur der du bist, weil du diese Erfahrung gemacht hast. Ich bin nur der ich bin, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Nicht nur deswegen, weil ich hatte diese tollen Großeltern, die sich sehr gekümmert haben. Ja, liebe Eltern, aber meine Großeltern waren für mich so sehr prägsam. Für dich, deine Eltern, deine Familie, die dir sehr wichtig waren. Diese tausenden kleinen Mosaiksteinchen haben dich zu dieser Person gemacht, die du heute bist, mit deinen Fehlern und deinen Stärken. Und jeder dieser Erfahrungen kann man im Rückblick dankbar sein. Also, mein Gott, meine Frau saß durch puren Zufall vor mir bei der Einführungsveranstaltung der Uni. Direkt vor mir. Weißt du, da waren 500 Leute und sie saß direkt vor mir. Und sie,
ja, und so kann ein Leben Bach runtergehen.
So. Das war für sie einer der schlimmsten Momente, genau. Sie drehte sich um, ich sprach sie an und es sind 17 Jahre vergangen. Sie ist immer noch meine Frau. Also, es ist halt genau wie wir beiden, wenn der Redakteur damals von dieser bekackten Zerlegerscheiße irgendeinen anderen Hiopai angerufen hätte, gesagt hätte, hier der und der Physiker oder der und der Komiker, hätten wir beide uns nie getroffen, es gäbe keine Alliteration am Arsch, so, ne? Und das ist dann einfach so, wenn man darüber sich Gedanken macht, wird man ja eh wahnsinnig, weil
ja.
Genauso wie es diese eine Möglichkeit gibt zum Jetzt, das heute passiert ist, also Alliteration am Arsch, Bühnenkomiker, Minkorrekt, guter Freund mit Nikolas, Sondgar kennengelernt, diese ganzen Möglichkeiten, also dass das passiert ist, zerstört natürlich auch alle anderen Möglichkeiten. Vielleicht wärst du heute auch erfolgreicher Bodybuilder und mit Irina Scharek zusammen oder was weiß ich, oder wärst Pornostar oder wärst auf der ISS, wenn du zufällig mit einem zur Schule gegangen wärst, der Astronaut werden wollte und er hätte dich überredet, mit zur Aufnahmeprüfung zu gehen. Dort wäre festgestellt worden,
ja, klar.
Okay, das ist jetzt sehr weit hergeholt, weißt du? Also wenn man sich in diese, deswegen fand ich zum Beispiel den ersten Film Butterfly-Effekt mit Ashton Kutcher auch gar nicht so schlecht. Der ist mal so ein bisschen trashy-teenig.
Ja, der ist ganz gut.
Aber den kann man sich mal angucken, ja. Weil da geht es wirklich um einen, der so in der Zeit hin und her schwingt und der durch Mini-Entscheidungen seiner Vergangenheit, die ja variiert, unglaubliche Folgen hervorruft. Also ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber in einer Szene trifft er eine minimale Entscheidung, in irgendein Auto zu steigen. Und wacht dann 10 Minuten später, 10 Jahre später auf, ohne Beine. Und genau so ist es ja auch. Also ja. Jede Autofahrt, die du machst, jede Busfahrt, jedes Einsteigen auf ein Fahrrad oder jedes Steigen auf ein Fahrrad ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod, so absurd es ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ich kann trotzdem so ein paar, also die Schlüsselmomente, die mein Leben wirklich massiv beeinflusst haben, sind immer die gewesen, wo ich Menschen kennengelernt habe, die halt, weil das halt so unmittelbar längeren Einfluss hatte. Also es gibt ein paar Menschen, die auf mein Leben enorm großen Einfluss hatten.
Natürlich, klar, das kann man nicht außen vor lassen, dass es halt diese, aber ich meine damit einfach nur, wenn man sich Gedanken darüber macht, was die einzelnen Entscheidungen in seinem Leben bewirkt hätten, wenn sie anders getroffen worden wären.
Ja,
und
ja.
Dass jeder Schritt vor die Tür ja eine einzelne Entscheidung ist. Also die Menge an Verkettungen, die passieren müssen, um etwas anderes zu erzeugen. Also zum Beispiel, nur ein simples Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Am Tag, glaube ich, der Geburt meines Großvaters ist in seinem Heimatort jemand von einem Metroidensplitter erschlagen worden. dem ist der Kopf abgetrennt worden, in dem Ort, in dem mein Großvater geboren ist, am Tag seiner Geburt. Mhm. Und er hat von diesem Ereignis einen Zeitungsartikel aufgehoben gehabt, weiß ich nicht, hat er mir irgendwann mal erzählt und hat mir dann auch erklärt, wie unglaublich unwahrscheinlich das ist, dass etwas in den Orbit eintritt, verglüht bis zu ungefähr der Größe einer Kanone, einer Gewehrkugel und dieses winzige Steinchen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit noch durch die Atmosphäre rast und jemanden den Kopf abtrennt.
Ja.
Das ist in der Menschheitsgeschichte vielleicht dreimal passiert oder so, ne? Und stell dir mal vor, diese Person, der das damals passiert ist, 1918, die wäre einfach nur eine Minute später aufgestanden, eine Minute früher, die, keine Ahnung, hätte den Bus verpasst oder das Taxi oder das Fahrrad genommen, Taxi gab es noch nicht, statt zu Fuß zu gehen, was auch immer, dann wäre diese Person noch am Leben.
Ja,
Hitlers Mutter hätte ihn fallen lassen nach der Geburt, der wäre mit dem Hirnschaden. Ja, es ist ja genau, wenn man versucht, sich mit der Verschaltung von Möglichkeiten, und es gibt ja diese Multiversentheorie, dass es für alles auch einen weiteren Ausgang gibt, ne? Also du wirfst dir den Ball hoch und es gibt, in dem Moment entscheidet sich das Universum, es gibt jetzt ein Universum, in dem du den Ball fängst und ein Universum, in dem du den Ball nicht fängst.
Warum war ich immer in dem Universum, wo ich den Ball nicht gefangen habe?
Wir sind beide im Negativuniversum gelandet, ja. Reini. Wir sind beide in dem Universum, wo es schief gegangen ist. Aber ich finde, das ist eine der Sachen, wenn man da lange genug drüber nachdenkt, wird man irre. Also ja. Der Vater von meinem Lieblingsmusiker, Mark Oliver Everett, Hugh Everett hieß der Vater, der hat ja die Multiversentheorie damals so in die Mathematik und Physik eingeführt oder Physik und Mathematik. Und der hat sich totgesoffen und ist depressiv geworden darüber. Erstens, dass die Wissenschaft diese Multiversentheorie komplett abgelehnt hat zu seiner Lebenszeit, 60er Jahren. Und zweitens, dass es halt auch so viele Implikationen mit sich bringt, dass man halt irre wird. Also die Theorie ist wirklich genau so, dass sich bei jeder minimalen Entscheidung, ich kann das jetzt nicht komplett erklären, wie die Multiversentheorie funktioniert, aber dass bei jeder minimalen Entscheidung, die wir treffen, ich hebe den Stift auf, ich hebe den Stift nicht auf, ich öffne die Tür, ich öffne nicht die Tür, sich Universen öffnen, in denen ich das tue, in denen ich das nicht tue. Und wenn du das dann für 7 Milliarden Lebewesen siehst, ist es halt, Reini, keine Ahnung, wie der das nachweisen wollte. Es gibt eine wunderschöne Doku über die Jugend von Mark Oliver Everett, wo er so ein Experiment nachstellt, das sein Vater gemacht hat, um Elektronen geht.
Genau, wollte gerade sagen.
Irgendwie auf eine Lichtfläche.
Das ist halt eine Interpretation der Quantenmechanik, ne? Also das ist eine andere Interpretation als die Kopenhagener Deutung und das ist am Ende so ein bisschen das Paradox von Schrödingers Katze. Also es lebt in der gleichen Welt sozusagen. Also die in der Quantenmechanik ist das ja so, dass solange keine Messung vorgenommen wird, alles nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit existiert. Also alle Zustände gleichberechtigt da sind und alles quasi gleichzeitig existiert. Und mit der Messung dann die Wellenfunktion kollabiert und eine dieser Möglichkeiten dann die gemessene Realität ist. Und die Viele-Welten-Theorie, also ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich würde mal sagen, das geht dann darauf hinaus, dass jede dieser Möglichkeiten Realität wird, nur halt in einer anderen Welt.
Genau. Und ja, aber das ist natürlich eine Art Theorie, wo du irre wirst, ne?
Ja, also, klar.
Das kannst du dir ja dann ähnlich wie das, was wir am Anfang besprachen, über Lichtjahre auch nicht mehr vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeutet, Milliarden parallele Realitäten zu haben, in denen jede mögliche Entscheidung auf unterschiedliche Varianz existiert. Also das ist ja, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich kann mir noch nicht mal Schrödingers Katze erklären, Reini. Also, dass es einen Zustand gibt, in dem beides wahr ist. Die Katze lebt, die Katze ist tot. So, selbst das verstehe ich nicht am Ende. Und das ist ja so die Maximalform von Schrödingers Katze, ne? Der Ball ist gefangen, der Stift ist gefallen und so weiter und so weiter.
Ja, dazu muss man auch sagen, dass Schrödingers Katze ist halt ein sehr plakatives Beispiel für das, was halt auf Quantenebene abläuft und so wie das in diesem Gedankenexperiment von Schrödinger halt formuliert ist, wollte er eigentlich genau zeigen, dass diese quantenmechanischen Zustände nicht auf makroskopische Objekte übertragbar sind. Aber andere Geschichte.
Letztlich, ich wollte eigentlich zu einem schönen Endsatz zu diesem Thema kommen. Ist es doch so, das wirklich Wichtige, wenn man zurückschaut auf die Entscheidung seines Lebens und auf die unglaublichen Zufälligkeiten, die geformt haben, wer man ist, was man tut, wen man liebt, was man arbeitet, ist es doch, dass man mit Glück und mit mit Positivität darauf zurückschaut, dass diese Entscheidungen richtig oder zumindest für einen positiven Effekt gehabt haben und dass man damit glücklich ist. Ich glaube, das ist das wirklich Entscheidende. Nicht, die sich damit quälen, was wäre passiert, wenn das und das und das gewesen wäre. Natürlich, wir beide hätten auch die Gewinner in der Schule sein können. Wir hätten auch die Coolsten der Schule sein können. Wir hätten auch Astronauten werden können. Wir hätten auch das und das und das. Aber wir sind das geworden, was wir sind und dankbar dafür sein, dass wir nicht in Armut leben, dass wir Liebe in unserem Leben haben, dass wir Menschen haben, die uns wichtig sind. Das ist, glaube ich, der wichtigste Effekt, den man da hinten raus destillieren muss. Und wenn man das kann, dann hat man ein Stück weit einen Schlüssel zum Glück gefunden.
Ja, das hat ja irgendwann dann auch wieder was Religiöses, ne? Mit dem glücklich sein, was halt ist und nicht was sein könnte und so.
Ja, da beißt die Katze wieder in den Schwanz, da sind wir dann wieder beim Getauftwerden, aber ja.
Ja, bisschen, ja,
ja. Ja, aber natürlich, Reini, wenn ich morgen, einen Hirntumor bekomme, bin ich halt nicht glücklich. Und dann bin ich auch, dann sehe ich weder die göttliche Fügung, dann ist einfach die Arschkarte, die ich gezogen
ja,
habe.
Ja, klar.
Aber für die Entscheidungen, auf die ich im weitesten Sinne Einfluss hatte, betrüge ich meine Frau, betrüge ich sie nicht. Bin ich meinen Freunden treu oder hintergehe ich sie etc. Das sind die Dinge, die ich entscheiden konnte in meinem Leben und wofür ich mich entschieden habe und wofür sie oder wo es mich hingeführt hat. Ja. Nämlich, dass ich heute das Glück habe, immer noch mit einer Frau zusammen zu sein, die ich sehr liebe, immer noch Freunde zu haben, die ich seit sehr vielen Jahren habe, dass ich diese Jobs mache, die ich jetzt mache, so darauf zurückblicken und dankbar und glücklich sein, das ist ja auch schon ein großer Wert. Also das kann ich einfach für mich sagen und tun, dass ich dankbar bin, wo ich bin, so. Und den Leuten, die mich jetzt fragen, hey, mein Kind wird gemobbt, was mache ich denn? So doof es klingt, aber der eine Ratschlag, der mir dazu einfällt, ist abwarten. Es klingt zwar scheiße, wenn die Situation so schlimm ist, kann man nicht abwarten.
Ja.
Aber wenn es erträglich ist und wenn es noch ein soziales Umfeld gibt, also Freunde außerhalb der Schule oder sonst was, ein Netz, das das Kind auffängt, würde ich immer sagen, irgendwann kommt ein anderes soziales Umfeld, in dem sich das Kind dann vielleicht wohlfühlt. Bei mir war es das Studium, ne? Auf einmal stand ich im Mittelpunkt, alle mochten mich, keiner hatte mehr was gegen mich, war umgeben von Menschen, die mich dafür geschätzt haben, wer ich bin. Ja. Aber es war ein langes, dunkles Tal, durch das ich gelaufen bin. So. Aber trotzdem begreife ich ja auch, dass dieses lange dunkle Tal geformt hat, wer ich heute bin. So. Und dafür bin ich dann am Ende dankbar.
Ja, kann ich verstehen. Also man ist dankbar für das, was man geworden ist, nicht für das, was man durchgemacht hat. Aber ne, so, es ist am Ende dann doch irgendwie wieder gut gegangen.
Es ist wieder gut gegangen. Genau wie diese Folge von Alliteration am Altrein. Heute haben wir die großen Themen aufgeklappt. Lichtgeschwindigkeit, Parsecs, unsere eigene Mobbing-Vergangenheit. Wenig Pimmel, viel Gedenken. Viel Gedenken.
Ich habe viel nachgedenkt.
Möchtest du noch irgendwas über Pimmel erzählen, Reini?
Nee, ich möchte nur noch eine Homepage empfehlen, mit der du heute dann im Laufe des Tages noch viel Spaß haben wirst. Pornhub.org. Nein, es ist www.playphrase.me. Geh da mal drauf. Playphrase. Also Play, also P-L-A-Y und dann P-H-R-A-S-E.me. Playphrase.me.
Ach, me.
Okay,
was ist das denn? Okay, was kommt hier?
Playphrase.me. Du kannst irgendetwas unten eingeben und das Ding sucht dir Filmzitate dazu raus.
Ach, hör doch auf.
Zu dem,
auf.
Was du unten eingegeben hast. Doch, das ist sehr witzig.
Aber nur Englisch, ne?
Ja, nur Englisch. Aber trotzdem sehr witzig. Du kannst alles eingeben. Sowas, also ich probiere mal Fuck you oder Sucker oder sonst was.
You will die, habe ich jetzt eingegeben.
Okay. Und wie viele findet er?
52.
Ja. Und die kannst du
Victims
dann durchskippen.
Of the das erste ist, und jetzt Reini, das ist das Allerschönste an der ganzen Folge heute, das erste ist aus Star Wars.
Ach, schön.
Victims of the Almighty Sarlacc. Das ist dieses Ekelmonster, was da im Boden ist, wo das Luftschiff von Boba Fett drüber fliegt. His Excellency hopes that you will die honorably. Also, Opfer des allmächtigen Sarlacc, seine Exzellenz hofft, dass ihr mit Ehre sterben werdet. Ah. Wie schön.
Witzige Seite, oder?
Aber das ist wirklich eine sehr witzige Seite. Reini, du hast wieder was Geiles rausgeholt. Dann kann man direkt den Clip dazu sehen.
Ja, genau. Kannst dann direkt den Clip dazu gucken. Ist auf 5 pro Tag beschränkt, es sei denn, du klickst dir Premium, bla. Aber um mal kurz ein bisschen Spaß zu haben, das ist ganz witzig.
Das nächste ist direkt Braveheart.
Ja.
Und das nächste ist Stranger Than Fiction. Ist ja krass. Okay. Ja. Okay, das ist ziemlich cool.
Ja, Play viel Spaß damit heute.
Danke
noch.
Für diese Empfehlung, Reini.
Ja, bitte.
Dann würde ich jetzt noch einen Song nehmen für unsere Playlist.
Ah, ja, bitte.
Den ich lustigerweise am Wochenende bei Gartenarbeiten gehört habe. Unterfickt und geistig behindert von KIZ.
Okay.
Ist ganz fürchterliche Rap-Musik. Muss man nicht mögen, mag ich eigentlich auch nicht. Ich mag wenig, was die so machen, aber da muss ich irgendwie lachen. Ich muss ein bisschen lachen. Weil sie es geschafft haben, auf den Elektrobeat von den Beastie Boys von Intergalactic unterfickt und geistig behindert zu legen. Also
ach Gott.
Unterfickt und geistig behindert. Und ich musste, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, aber hört es euch mal an. Da kommt man sonst nicht drauf. So, dann Reini, hast du auch eine Empfehlung?
Ja, ich nehme was meine Frau früher gerne gehört hat. Emil Bulz. Kennst du noch Emil Bulz?
Noch nie gehört.
Ernsthaft, du hast Emil Bulz noch nie gehört?
Noch nie gehört.
Warte mal, womit waren die denn groß? Meine Frau schreibt gerade, was? Warte mal, womit war denn Emil Bulls? Was war denn so das bekannteste?
Okay, Survivor von Beyoncé haben sie auf jeden Fall.
Was war denn so deren größter Hit damals?
Jaws of Oblivion.
Achso, warte mal, das sind die Alben.
Sagt mir gar
nichts. Take on
nichts,
Me. Rein. 2001, war Chartplatzierung 56. Aber Emil Bulls dachte ich, kennt man.
Meine Frau schreibt gerade, du kannst doch nicht das Lied empfinden. Das Beste, du kannst doch nicht das Lied empfehlen. Warum denn nicht? Das kann ich doch empfehlen. Ja gut, die Hook ist von den Beastie Boys geklaut, aber ich musste trotzdem lachen. Unterfickt und geistig behindert. Ja, komm. Hast du noch eine Empfehlung, Schatz? Dann schreib sie mir, dann empfehle ich sie hier auch. Ist toll, wie wir diesen Podcast in Zusammenarbeit
super,
mit unseren
ne?
Frauen nebenan machen. Das ist völlig absurd. Warum hörst du überhaupt zu, was ich hier mache, verdammte Axt? Wir sind doch in unterschiedlichen Zimmern. Jesus. Ach. Empfehl mal was, dann empfehle ich das weiter. Reini, was hat deine Frau jetzt gesagt?
Also warte mal, was haben wir denn da? Meine Frau schreibt, Leaving You With This hätte sie gerne.
Von Emil Bulls.
Ja.
Ist das Deutsch? Sind das Deutsche?
Ich glaube nicht, nein. Oder? Oder? Doch? Doch, könnten auch Deutsche sein. Ja, ich glaube, es sind Deutsche.
Okay. Nie
aus München.
Okay.
Ja, doch, sind Deutsche.
Ach so, dann auch noch Bayern. Das wird ja immer schlimmer. Okay, dann haben wir das hinzugefügt. Mal gucken, ob meine Frau auch noch was schickt. Schick noch was. Ich mache jetzt Ende hier mit dem Podcast. Das geht jetzt. Du musst dich ein bisschen beeilen jetzt, Schatz.
Emil Bulls war so aus der gleichen Ecke wie Guano Apes und Such a Search und sowas. So aus der Zeit.
Das war, ja, also Guano Apes war ja meine erste CD. Meine erste CD war aber eigentlich Beavis and Butthead, Do It in America. Aber danach kam direkt Open Your Eyes von den Guano Apes, die ja dann, soweit ich mich erinnere, sich fürchterlich zerstritten haben, hatten überhaupt keine Bandchemie, mochten sich dann irgendwie gar nicht mehr und haben dann angefangen, ganz schlimme Scheißmusik zu machen. Also, und dann kamen sie vor ein paar Jahren nochmal mit Welcome to Bel Air oder sowas zurück und das war dann aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so, war nicht so gut.
Ja.
Aber meine Frau hat gerade was sehr Schönes empfohlen, weil mein Patenkind, dieses Lied, das haben wir im Urlaub beigebracht, ihm, und da gibt's eine Nachmache von Cake, Mana Mana von Cake.
Mana Mana von Cake, ja, sehr
Mana,
schön.
Mana du, 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 du. Mana. Mana Mana.
Ja, kenn ich.
Genau.
Ich weiß noch, meiner ersten Alben damals, also so aus der Metal-Ecke, wenn man das so nennen möchte, war Herzeleid von Rammstein.
Ich darf ja nicht offen meine Meinung über Rammstein sagen, dann ist ja wieder schlechte Laune. Ne?
Ja.
Also,
tja.
Nee, Rammstein, nee. Für mich ganz klar, das ist, nee, mag ich nicht. Ich kann erkennen, warum diese Band groß geworden ist, aber ich kann einfach nichts damit anfangen. Ich
ja, finde, muss ja auch nicht. Ne?
Dieses,
also ist halt.
Ich finde die Betonung und ich finde auch, ehrlich gesagt, was die da letztens abgezogen haben, die haben ja einen russischen, ja, das war auch nicht cool. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Also es gab einen russischen, wenn man so möchte, Dissidenten, Journalisten, jedenfalls jemanden, der aus der Opposition kommt zu Putin, der hat ein Rammstein-Video vor ein paar Jahren auf seinem Facebook-Profil geteilt. Da gab es doch dieses Rammstein-Video, was diesen Sexverdacht hatte, also wo die irgendwie ihre Köpfe auf Pornodarsteller gesetzt haben und hatten dann irgendwie Sex mit Pornodarstellerinnen und man sah, es sah halt so aus, als hätte Till Lindemann live Sex mit einer Frau in dem Video, unzensiert. Und dieses Video hatte der geteilt, schon vor Jahren. Und dann ist er von der russischen Polizei festgenommen worden wegen Verteilung von Pornografie. Was natürlich völlig hanebüchener Vorwurf war. Und hat sich dann an seine Lieblingsband gewendet, die ja in Russland riesige Stadien füllt.
Ja, die sind generell, also ich glaube Deutschland, ich glaube Rammstein ist eine der erfolgreichsten Bands, also der erfolgreichsten deutschen Bands außerhalb von Deutschland.
Die erfolgreichste Band mit Abstand. Jedenfalls, das kann man, glaube ich, sagen, hat Rammstein sich nicht hinter ihren Fan gestellt, weil sie wohl offensichtlich Angst hatten, dass sie in Russland dann keine Karten mehr verkaufen. Und der junge Mann sitzt jetzt dort immer noch im Knast. Tja, Herzeleid, ne? So, dann wir küssen eure Augen, haben euch lieb. Bitte, Rammstein-Fans, schreibt mir jetzt nicht trotzdem, was für eine mega geile Band das ist. Ihr könnt hören, was immer ihr mögt. Ist mir egal, ich mag's nicht. Hab euch lieb. Reini, wir sind raus, oder?
Sind wir raus? Ja, wir sind raus. Macht's gut, bis dann. Raus. Tschüss.
Manna, manna. Reini, zum Abschied nochmal ein Manna, manna. Manna, manna.
Patti, piti, pi.
Manna, manna.
Patti, piti, pi.
Manna manna.
Patti piti pi piti pi piti pi piti pi ti 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 ti.
Bye.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.